Moin moin und herzlich willkommen zurück beim Dorfkino-Podcast, dem Filmpodcast, der nicht ganz monatlich kommt. Leider dem Podcast mit Tim und Felix.
Hallo.
Und wir wissen, dass es etwas gedauert hat, aber dafür haben wir coole Filme geguckt und möchten nun darüber reden und euch die Materie des Films näher bringen, wie beispielsweise bei Alien Covenant, Guardians of the Galaxy Volume 2 und Dunkirk. Viel Spaß! Und willkommen zurück. Schönes Intro, oder? Ach ja. Folgendes. Felix hat natürlich, wie er halt so ist, viel, viel mehr geguckt als ich.
Klar.
Was bedeutet, dass ich wahrscheinlich etwas ausführlicher reden werde. Und wir werden auch diesen Podcast in zwei Teile teilen. Wobei es euch nicht wirklich auffallen wird, außer dass ich es jetzt gesagt habe. Denn es werden einfach zwei Podcasts kommen, hoffentlich zeitnah
ja,
aneinander. Hoffentlich. So, unsere Prämisse war ja auch eigentlich, jeden Monat aufzunehmen, aber irgendwie hat das in letzter Zeit gar nicht geklappt, weil irgendwie unsere Zeitplanung vollkommen durcheinander gekommen sind, wegen strukturellen Veränderungen unseres Lebens oder wie man das auch immer nennen will. Aber das ist ja jetzt auch egal, denn wir sind zurück und wir machen jetzt auch weiter. So, der erste Film, der benennenswert ist, ist Alien Covenant.
Den haben wir sogar zusammen gesehen. Das passt ganz gut.
Ja, genau, da waren wir beide im Kino. 2017 Release in USA und in Deutschland oder in Europa von Ridley Scott. Einer der neueste Alien-Film, wie der Name schon sagt, aber anscheinend mitunter der schlechteste.
Mhm,
wie fandest du das denn?
Dem kann ich soweit zustimmen. Also, wir waren ja zusammen im Kino und ich weiß gar nicht. Also meine Erwartungshaltung war so, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die originalen Alien-Filme nicht gesehen. Die sind auf meiner Watchlist, habe ich aber nicht gesehen.
Ich habe ganz kurz eine Geschichte dazu. Ich habe, oder was heißt, keine Geschichte, aber ich habe einen Kollegen bei der Arbeit, der extrem harter Alien-Fan ist. Also der hat alle Filme bis zum geht nicht mehr geguckt. So, und ich kann nicht gescheit reden gerade. Er hängt mir jeden Tag in den Ohren, dass ich ihm doch bitte erzählen soll, wie ich Alien 2 fand. Und um ihm das zu erzählen, muss ich ihn erstmal gucken. So. Das heißt, er hängt mir jeden Tag in den Ohren, dass ich Alien 2 gucken soll. Ich habe Alien 1 gesehen. Er meinte so, ja, Alien 2 ist so ein richtig krasser Actionfilm. So bam, bam, bam und Aliens und pow und alles geht kaputt und wow. Cooler Film, aber irgendwie auch nicht der erste Film. Ja, ist trotzdem super, so guck dir den an. Und das ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hier die Bewertung von Alien Covenant machen wollen, der also als alleinstehender Film wahrscheinlich eine ganz andere Wertung bekommen sollte als in Relation gesehen zu den anderen Filmen. Aber es geht nicht anders, weil wir haben sie nicht gesehen. Deswegen bitte habt im Hinterkopf, dass bei unserer Meinung immer noch das Unwissen über die anderen Filme mit drin steckt und dass wir wahrscheinlich, wenn wir die irgendwann mal gucken, dann nochmal über diesen Film reden und so eine Art Summary machen. Weil alleine ist dieser Film ein anderes Machwerk, als wenn man den Rest natürlich gesehen hat.
Dem kann ich nur zustimmen. Trotzdem glaube ich, ist jetzt nicht so, als hätte ich gar kein Wissen über das Alien-Franchise. Also ich weiß ja schon ungefähr, was in den Filmen abgelaufen ist. Das wird bei dir ja auch der Fall sein. Trotzdem glaube ich, dass der Film ein paar grundlegende Fehler macht.
Ja, das stimmt.
Und zwar einer der größten Fehler ist der Anfang.
Und der ganze Mittelteil.
Und das Ende auch noch. Nein, der Film... der Anfang begegnet uns natürlich auf einem Raumschiff und ein Androide ist es, glaube ich, in Menschenform, gespielt von Michael Fassbender.
David?
Genau, David. Der muss die Crew wecken, weil irgendwelche Schilde, die er ausfahren sollte, oder nicht Schilde, irgendwas, was er ausfahren sollte, ist kaputt gegangen und das müssen die jetzt reparieren. Und
dazu, Blödsinn, Entschuldigung, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Es ist nicht David, es ist Walter.
Okay, Walter. Jedenfalls will er dafür die ganze Crew aufwecken, beziehungsweise muss es tun. Und die sind alle in so Schlafkapseln drin. Und er weckt nach und nach die Leute auf und die werden wach. Und der Letzte, den er aufwecken will, das ist anscheinend der Captain. Ich weiß auch nicht, warum er den als Letztes aufwecken will, aber hey, macht man so, keine Ahnung. Jedenfalls will er den aufwecken und die Schlafkammer geht nicht auf. Und ja, da entsteht irgendwie ein Vakuum oder was weiß ich und der verbrennt. Und es passiert halt in den ersten 5 Minuten und sofort ist Trauer auf der bei den anderen Personen, verbreitet sich und so weiter. Und ich spoilere damit jetzt auch gar nichts. Das sind wirklich die ersten 5 Minuten.
Das und ist auch vollkommen irrelevant, also es bringt einem nichts.
Genau, und sie fangen aber an zu trauern und eine, die ist halt mit dem zusammen gewesen wohl und die heult natürlich auch und ist auch dann die Hälfte des Films traurig. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd, weil der wird gespielt von James Franco, also jetzt nicht irgendwie ein kleiner Name oder sowas, sondern einer, mit dem sie auch geworben haben teilweise.
Das Komische ist halt, er spielt ja noch nicht mal, er liegt halt einfach nur drin und brennt so. Das ist, er spielt lebende Fackel so, er ist...
Genau, und das Komische war, es ist vorher auf YouTube, bevor dieser Film rausgekommen ist, ist so ein 15-Minuten-Kurzfilm rausgekommen zu Alien Covenant und da sieht man die Crew, wie sie ja zusammen feiern, also als noch alle gelebt haben, so. Da sieht man nämlich auch James Franco und sie feiern zusammen und es ist einfach nur, da will man nur Atmosphäre, wie lebt so eine Crew auf dem Schiff, wenn nichts passiert, wenn sie einfach ein gutes Leben dort führen und feiern können. Und das war ein sehr stimmiges, eine sehr schöne Atmosphäre, halt auch mit James Franco. Und dann kommt dieser Film und fängt einfach an und tötet ihn. Und wenn du diesen Kurzfilm vorher nicht gesehen hast, so was auch nirgends irgendwie angepriesen wurde, dann hast du einfach gar keine emotionale Bindung zu diesem Menschen, der da gerade stirbt. Und da fängt es eben schon an. Du hast Personen, die auf einmal traurig sind. Es wird ein neuer Captain gewählt, wo es direkt Konflikte gibt. Diese Konflikte, das ist so fabriziert, also weil einfach direkt jemand getötet wird, nur damit es Konflikte wegen des Captains gibt, was dann später nochmal mehr Konflikte gibt, aber das ist von Anfang an, ist die menschliche Komponente, die in diesem Film natürlich auch eine große Rolle spielt, ist von Anfang an sehr konstruiert.
Wahrscheinlich wäre es sogar cleverer gewesen, ihn zu Beginn des Films schon tot gehabt zu haben, also dass man gar nicht zeigt, dass er stirbt, weil dann kann sich der Zuschauer, oder dann taucht der Zuschauer in dem Moment in die Story ein, wo es halt schon passiert ist und es ist dann ein Setting, was dann fix ist und was nicht mehr groß geändert wird, weil so ist es ja so, dass du im Prinzip versuchst, bestimmte Charakterschwächen von manchen Leuten über den Film hinüber zu erklären, aber es ist halt die schwächste Erklärung, die es gibt, so, ja, der Typ ist gerade gestorben, aber das bringt dem Zuschauer nichts, weil der kennt ihn nicht. Das ist das Gleiche wie, sorry, dass ich jetzt wieder darüber rede, aber es ist genau das Gleiche wie bei Star Wars 7. Da gibt es die Szene, wo die Starkiller Base, also dieser fette Mörderplanet, seine Kanone abfeuert und 9 Projektile zerstören 9 Planeten und wie sich dann rausstellt, ist waren es die 9 Hauptplaneten der Republik. Und dann sagt ein Typ so, oh nein, jetzt haben sie die Republik kaputt gemacht, was ja eigentlich ein ziemlich einschneidendes Ereignis ist. Also es ist ja nicht so Larifari fliegetot, sondern, naja, 9 Planeten, 9-mal Alderaan wurde platt gemacht. 9-mal wurde ein kompletter Planet gesprengt, der die Struktur des Universums, die politische Struktur des Universums aufrecht erhält. Und es heißt so, ja, gut, Entschuldigung, ist halt jetzt weg. So, und dann denkst du ja auch, okay, ich hab's halt, es ist zwar eine blöde Situation jetzt für die, kann ich schon verstehen, aber ich persönlich habe null Bindung mit diesen neuen Planeten. Wie zum Beispiel in Star Wars 4 war es halt hingegen so, dass der Planet, der zerstört wurde, der Heimatplanet von einer der Hauptcharaktere war. Und du auch ihre Trauer gesehen hast und sie live dabei war, wie einfach ihre ganze Familie und alles halt einfach von einem fetten Laser in die Luft gesprengt wurde. Und bei Star Wars 7 ist es dann so, dass dann diese Projektile durch die Luft fliegen, die irgendwie ein bisschen komisch aussehen und irgendwie von den Proportionen auch nicht stimmen. Dann schlagen die in die Planeten ein, die machen ein paar und alles ist weg. Und einer sagt, oh wow, das war jetzt aber doof. Okay. So ähnlich ist es auch mit dem Anfang von Alien Covenant. Du musst die Story logisch aufbauen. Du kannst nicht den Zuschauer einfach in irgendein Setting reinwerfen und sagst, ja, Entschuldigung, ist halt jetzt so, ist halt tot jetzt und ja, fühle mit, du Arsch.
Na gut, aber ein Film hat ja nicht nur einen Anfang. Man könnte es ja dann noch irgendwie retten oder man könnte es ja dann besser machen. Macht er leider auch nicht
wirklich.
Und weil das Ding ist,
ja, Entschuldigung, sprich, mein Freund.
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, also was passiert. Also das wird, glaube ich, auch schon in den Trailern gezeigt. Sie landen auf irgendeinem oder sie führen nicht ihren Weg fort zu dem Planeten, wo sie eigentlich hin wollten, einem Planeten, auf dem vielleicht Menschen leben könnten, sondern sie finden plötzlich einen neuen und der ist halt näher dran und sagen sich, ey, let's go, der ist eine gute Idee. Bestimmt, muss es sein. Lass vom Plan abweichen, das ist immer gut, überall.
Ja, vor allem ist es halt dieser klassische Pop-Up-Moment, wo dann so dieses Utopia plötzlich auftaucht, so, oh, guck mal da! Das ist der perfekte Planet, den haben wir vollkommen übersehen. Ach, wie konnte uns das denn nur passieren? So, sie haben die ganze Galaxis gescannt und haben zufälligerweise diesen Planeten, der genau auf ihrer Route liegt, nicht bemerkt. So, warum wohl? Aus Gründen. Tja. Die waren sicherlich bekannt.
Okay, aber ohne jetzt die Story nachzuerzählen, habe ich das Problem gehabt. Also, erstmal macht Alien Covenant was sehr anders als der erste Alien-Film, und das kann ich sagen, ohne ihn gesehen zu haben. Und zwar weiß ich, dass der erste Alien-Film, dass das Alien an sich nicht oft gezeigt wird und erst recht spät. Hier findest du die Bedrohung durch Aliens findet schon nach, ich glaube, einer halben Stunde statt und zieht sich durch den Film, der 2 Stunden geht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es wird am Anfang
halt auch am Anfang aber auch bevor die Evolution von dem Vieh halt zeigen. Das ist der Punkt, deswegen siehst du das auch so früh.
Ja, aber dadurch entsteht ein neues Problem, was der Film für mich hatte. Und zwar, am Anfang wirken sie bedrohlich, da ist irgendwie Spannung, okay, die sind neu gerade da, was passiert hier? Und diese Bedrohlichkeit, die zieht sich auch so durch den ganzen Film. Aber da dieses Spannungslevel wird so am Anfang mal so, die Spannungskurve geht so leicht hoch. Und dann stagniert sie komplett bis zum Ende durch. Die geht kein einziges Mal mehr, ging die für mich nochmal hoch. So bei, gefühlt bei so 20%. Bei so 20% vielleicht mal zwischendurch ein bisschen niedriger, aber so 20% und es wird nicht höher. Der erreicht einfach keinen Spannungsmoment. Da gibt's nicht, wie in einer Erzählung, wie man es in der Schule lernt. Du machst Einleitung, Hauptteil, Schluss und in der Mitte sollte der höchste Spannungsmoment sein oder gegen Ende hin. So, gibt's dort nicht. Der war einfach für mich nicht da. Es gibt Ende hin gibt es einen Twist, der diesen Spannungsmoment erzeugen soll, aber der ist so vorhersehbar und ehrlich gesagt einfach so schlecht, das hat's kaputt gemacht. Man muss, also was ich mit dem Film noch Positives abgewinnen konnte, war, die Aliens waren cool gemacht und der Film sah einfach sehr, sehr gut aus. Also Michael Fassbender spielt ja 2 Personen und es gibt auch eine Szene, wo sie sich gegenüberstehen und das ist natürlich CGI, keine Ahnung, von einem anderen Stern gefühlt, weil das ist einfach genial. Aber du merkst auch in dem Moment übrigens, dass der Film sich dafür feiert, weil die Szene ist ein bisschen zu lang. Aber also, ich möchte nicht so viel mehr darüber reden, weil ich sonst müsste ich in die Story eintauchen und alles, was ich dazu sagen kann, ist, ich finde, der Film hat keine Spannung, der Twist ist nicht gut, die Charaktere finde ich teilweise eigentlich ganz okay, aber sie handeln halt alle auf unterschiedliche Art und Weisen dumm. Und ich werde irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen nach Lazy Filmmaking an, was Ridley Scott hier macht. So dieses, das, wir haben es hier gerade am Anfang besprochen, das fandest du ja auch bei Star Wars schlecht, ist ja genau das Gleiche, das ist ja einfach Lazy Filmmaking. So, ich mache mir nicht die Mühe, diese einigermaßen komplexe Situation auch so komplex darzustellen, sondern ich werfe es dem Zuschauer so vor und der muss mal schauen, was er damit anfängt. Und das ist einfach nicht gut. Und das hört sich jetzt natürlich an, als wäre das ein ultra beschissener Film, ist es nicht. Man geht da jetzt nicht raus und denkt sich, ach, schade, dass ich den gesehen habe, aber man verpasst halt auch echt einfach gar nichts, wenn man den nicht schaut. So, und jetzt bin ich ganz gespannt, was du denn zum Rest des Filmes sagst.
Ich mochte den Look, also das muss ich sagen. Das Ding ist, es ist einer der wenigen Filme, die cool aussehen, obwohl sie gefühlt nahezu nur schwarz-weiß sind. Du hast kaum Farben, aber es sieht halt, es hat halt diesen Alien-Flair noch so ein bisschen gehabt. Wobei ich sagen muss, dass ich das Alien super hässlich fand. Also das Alien hat mir überhaupt nicht gefallen.
Aber das ist das Originaldesign vom Alien, also.
Ja, aber es ist nicht, es sieht nicht aus wie aus dem ersten Film, was es natürlich auch nicht sein soll, aber trotzdem, es ist irgendwie. Ich finde es einfach, es hat für mich nicht gepasst irgendwie. Es hat nicht in das Genre gepasst. Du hast zwar die Merkmale noch gesehen, aber irgendwie so, dadurch, dass die ersten Filme halt ein bestimmtes Bild von dem Alien aufgebaut haben, muss der Film in gewisser Weise dort reinpassen. Das ist zwangsläufig, weil er später kam als die anderen, halt der Fall. Er hat es nicht getan. Er war irgendwie, er war auch zu actionlastig und auch auf die falsche Weise actionlastig. Also wie ich jetzt mitbekommen habe, ist es so, dass im zweiten Teil halt schon relativ viel Action passiert, dass dort viel in die Luft fliegt, viel kaputt geht und anscheinend auch mehrere Aliens unterwegs sind. Aber hier hat sich's mehr angefühlt wie eher wie in einem Superheldenfilm. Drei Leute sind auf irgendeiner Plattform, fliegen durch die Luft, das Alien ist irgendwo und sie kämpfen alle dagegen und haben aber irgendwie gefühlt Superkräfte. Das war so dieser Gruppe gegen einen großen Bösewicht-Kampf. Und es ist ganz klar, dass sie am Ende gewinnen werden, Kampf. So, es hatte dieses Marvel-Feeling fast, fand ich so. Es war irgendwie, es kam nicht wie ein ernsthafter Kampf rüber, sondern mehr wie so ein, du bist an die Unterseite des Transporters geklettert, der gerade durch die Luft fliegt und wir versuchen zu unserem Schiff zu kommen. Dann gucken wir, dass wenn du das nächste Mal hochkommst, dass wir dir mit einem Kran richtig dolle ins Maul hauen, har, har, har. So, und so als wäre das jetzt gerade was ganz Normales irgendwie. Es hatte irgendwie...
Ja genau, es kam einfach keine Spannung auf.
Ja, es war halt irgendwie immer vom Thema so ein bisschen off, weil eigentlich es war irgendwie als, es wird auch bei IMDb als Horror-Sci-Fi-Thriller angepriesen und es wurde auch als Horrorfilm verkauft, bevor der Film angelaufen ist. Aber es war effektiv ein ziemlich cool aussehender B-Movie, Sci-Fi-Movie irgendwie. Der war... Man kann ihn nicht ernst nehmen einfach. Es ist... Du merkst, dass Ridley Scott einfach... das ist eins der Projekte, die man irgendwann einfach abgeben sollte. Es ist besser, vom Fahnenzug abzuspringen, bevor er in den Bahnhof reinbrettert und 500.000 Menschen umbringt, weil es ein sehr großer Zug ist. So, Alien hat ja schon eine ziemliche Zugweite. Naja, egal. Ich habe jetzt echt keinen Nerv mehr, über Alien zu reden.
Nee,
das
ist auch
wahrscheinlich genug. auch die längste Ansprache, die man darüber haben sollte. Als Fazit 6,6 auf IMDb, 65er Metascore, ist vielleicht sogar noch ein bisschen hochgegriffen. Der Film ist okay.
Ja, belassen wir es dabei. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
Ja, ich muss es noch kurz sagen, als alleinstehender Film ist er mittelmäßig, als Alien-Film ist er scheiße. So.
Punkt. Okay.
Gut. Nächster Film, beziehungsweise nächste Staffel, die du gesehen hast, wo ich noch gar nichts davon gesehen habe, Master of None Staffel 2.
Ja.
Netflix.
Und zwar ist das eine Netflix-Serie von Aziz Ansari und Alan Young.
Kurze Frage. Dieser Aziz Ansari ist der ist Inder, oder? Oder sieht indisch aus?
Indisch
wurzelig.
Genau, der hat indische Wurzeln, so würde ich sagen.
Genau, und der hat doch bei Parks and Recreation Service mitgemacht, oder?
Ja, hat er mitgespielt. Jetzt hat ihm Netflix die Möglichkeit gegeben, was Eigenes zu kreieren. Und der hat zum Beispiel auch Stand-Up-Programme und die habe ich mir angeschaut und die, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich kein Fan von. Es ist so Humor, der hat mir nicht so gefallen. Aber was er zusammen mit Alan Young in dieser kleinen, wirklich kleinen, aber feinen Serie kreiert, ist wirklich toll. Es ist irgendwie, also Master of None, eine Folge geht 30 Minuten. Es gibt, also was übrigens nicht mehr ganz stimmt, in der zweiten Staffel gibt es Folgen, die gehen nur 20 und dafür auch eine Mal, die geht 50. Aber es hat alles seine Berechtigung. Jedenfalls 10 Folgen pro Staffel. Die zweite ist jetzt neu auf Netflix rausgekommen. Und es gibt eigentlich immer so ungefähr wie so ein Thema pro Folge.
So Black Mirror-mäßig? Also einzelne Filme oder ist es, also einzelne
Story-Abschnitte? Müsste dann sehr kurz sein, nein. Es hängt schon alles zusammen, aber es ist immer ein Thema pro Folge, wo klar ist, okay, jetzt geht es hier rum, jetzt geht es zum Beispiel, wie ist es mit Eltern und Technik, wenn man denen die ganze Zeit helfen muss, weil es sind alles so irgendwie Alltagsthemen. Und die werden erzählt, aber auf so eine ganz charmante Art und Weise. Also es ist Comedy, das muss man wissen, es ist Comedy, auf so eine ganz charmante Art und Weise und mit so sehr schlauem und spitzfindigem Humor. Also er beobachtet gefühlt das Alltagsleben von so einer anderen Seite und dadurch wird es witziger. Und Es wirkt aber alles nicht gestellt.
Ist es so ähnlich wie bei Louis?
Ja.
Die Serie von Louis C.K.?
Ich weiß, was du meinst. Ja, so ein bisschen. Nur, ich würde sagen, hier ist mehr Story noch. Also,
okay, und was ist denn das Setting? Also geht's um ihn,
der es geht um
irgendwie
ihn?
Sein Leben lebt? Oder
genau, es geht um ihn und er spielt, weil er ist ja in echt so Stand-Up-Comedian-Schauspieler und in der Serie ist er Schauspieler. Schauspieler, der jetzt aber nicht irgendwie groß erfolgreich ist oder so. Ein Schauspieler, der in New York wohnt und der hat gute Kumpels dort und er versucht, über die Runden zu kommen und bisher macht er irgendwie Werbung und der will jetzt mal ein bisschen mehr machen und lebt so ein bisschen vor sich hin sozusagen. Und dann passieren halt Dinge in seinem Leben und ja, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es gibt zum Beispiel in der ersten Staffel, eine tolle Folge ist wirklich die Eltern- und Technik-Folge, weil das ist so ein Thema, wo man denkt, okay, da wurden alle Witze schon drüber gemacht. Aber wie die Serie das darstellt, ist einfach toll, einfach auch, weil die Charaktere alle sehr, sehr liebenswert sind. Also wirklich, du hast keinen Charakter, wo du denkst, oh nee, der schon wieder, sondern du freust dich immer, wenn ein Charakter wiederkommt. Und ja, das jetzt mal so allgemein zur Serie. Und in der zweiten Staffel, finde ich, wurde das Ganze einfach irgendwie nochmal auf ein nächstes Level gehoben. Und zwar fangen sie jetzt auch an, rein filmtechnisch sich Sachen zu trauen. Die erste Folge der zweiten Staffel ist komplett in Schwarz-Weiß einfach. Die ersten beiden Folgen spielen auch in Italien und nicht mehr in New York. Und
aber ist das Schwarz-Weiß gerechtfertigt? Also hat es einen Sinn oder ist es einfach nur so, guck mal, was wir können?
Nee, es hat einen Sinn. Es gibt der Folge einen anderen Flair, den sie aber gewissermaßen braucht, um da so reinzufinden in dieses.
Okay.
Weil es ist so ein Kontrast zu diesem New York, was halt einfach so immer bunt und einfach da ist, was jetzt auch nicht überdreht dargestellt wird, sondern es ist halt einfach New York. Und jetzt ist er in Modena, also in einer kleinen, oder naja, in einer kleineren italienischen Stadt, die halt recht ruhig ist, altes italienisches Flair. Und um das darzustellen, einfach dieses Schwarz-Weiß, und ich habe so die ersten 2 Minuten gedacht, hä, was ist das denn? Wechselt es gleich? Und nein, sie ziehen es durch, aber es stört gar nicht. Es ist irgendwie schön. Und in der zweiten Staffel irgendwie schaffen sie es noch besser, Gefühle einzufangen. Comedy wird ein bisschen weniger, aber es gibt die 50-Minuten-Folge, ist eine der schönsten Folgen, die es je gab. Und keine Ahnung, es ist so schwer zu beschreiben. Ich sag allen Leuten, schaut euch die ersten 3 Folgen an. Da geht eine Folge 30 Minuten. Wenn ihr es da nicht mögt, dann werdet ihr es nicht mögen. Aber ich glaube, man wird es dann mögen. Viele. Es ist sehr schlauer Humor, es ist sehr sympathisch. Die zweite Staffel ist besser als die erste geworden, was es nicht so oft gibt. Und ja, also nur mal um zu sagen, wie gut ich das finde. Ich habe die erste Staffel bisher 6-mal gesehen und die zweite habe ich jetzt auch schon 3-mal gesehen. Kleiner Tipp, wenn ihr könnt, schaut's auf Englisch. Die sprechen sehr verständliches Englisch, weil Witze und Charaktere einfach sehr viel besser rüberkommen. Und es ist jetzt nicht nur dieses elitäre, oh, ich habe es auf Englisch geschaut, sondern ich habe die erste Staffel auch komplett auf Deutsch und sie ist auf Englisch einfach gefühlt nochmal ein Wertungspunkt besser. Deswegen hier die Empfehlung. Also Master of None, eine ganz, ganz klare Empfehlung. Eine meiner absoluten Lieblingsserien, obwohl sie so eine kleine Nischenserie ist. Ja, das schön. War meine Meinung zu Master of None.
Schön! Ja, klingt nach einer coolen Serie. Ich werde sie mir wahrscheinlich sogar angucken. Irgendwann mal.
Ja, vielleicht wenn mal Zeit nachher. Ist.
Ja, in so 10 Minuten. Nee, wenn wir fertig sind vielleicht. Mal schauen. Nächster Film, den ich glaube, wir beide gesehen haben. Guardians of the Galaxy Volume 2.
Ja, den habe ich gesehen. Da habe ich, glaube ich, sogar letztes Mal drüber geredet.
Ah, und du, genau, stimmt. Du warst nicht so überzeugt davon.
Kann das ich fand sein? Ihn schlechter als den ersten, ja.
Wirklich?
Ja.
Ha, das finde ich jetzt interessant. Ich fand optisch war er so viel besser. Also optisch war er der Hammer.
Beste ja, Szene. Na gut, wenn man dieses Bunt und so weiter mag, ja.
Ja, nee, auch wie das dann eingesetzt wurde. Ganz am Ende gab es ja die Szene, wo, oh Gott, ich hab schon den Namen wieder vergessen. Der blaue Typ mit, was?
Nee, ich finde, da siehst du gerade schon ein ganz großes Problem. Ich habe den Namen schon vergessen. Das ist ja, alles gut, so generisch und austauschbar. Sehr, sehr viele Dinge in diesem Film. Aber red weiter.
Ja, genau. Ja, Yondu, genau. Der blaue Typ, der den Pfeil durch die Gegend pfeifen kann. Da gibt's eine Szene, wo er ganz am Ende ein ganzes Raumschiff auseinander nimmt, beziehungsweise nicht das Raumschiff selbst, sondern einfach nur alle Leute, die sich dort drin befinden und sie einfach mit seinem komischen Pfeifepfeil da umbringt. Und das sieht so geil aus, weil halt irgendwann die Lichter natürlich auch zerschossen werden und du siehst diesen hellrot dampfenden Pfeil durch die Dunkelheit fliegen, wie er durch die Leute durchsticht, dann noch so kleine leuchtend dampfende Wunden hinterlässt und die fallen nach und nach um. Und dadurch, dass er sich aber so schnell bewegt und ganz oft auch durch die Körper durchfetzt, siehst du immer so kurze Frames, wie sie gerade am Verenden sind. So, es klingt jetzt böse und brutal, ist es nicht. Es sieht mit klassischer Musik hinterlegt, was es auch wirklich ist im Film, einfach super cool aus. Da du über die Story schon geredet hast, muss ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich persönlich fand ihn super cool. Der Soundtrack ist richtig geil. Gibt es auch auf Spotify. Heißt, glaube ich, auch einfach Guardians of... Megamix. Nee, wie heißt das nochmal? Ach, egal. Es gibt dieses Mixtape, um das es auch im ersten Teil gibt, was er von seinem Vater oder von seiner Mutter bekommen hat. Da gibt es jetzt den zweiten Teil, Volume 2. Und da kann man sich alle Songs, die im Film vorkommen, anhören. Und die haben auch eigene Lieder kreiert. Zum Beispiel auch eins mit David Hasselhoff. Ich glaube, der heißt der Guardian Song oder so. Und das ist der Hammer. Dieser Song ist sowas von Knight Rider, Guardians of the Galaxy und Epic. Das ist schön. Egal. Gut, okay, dann hätten wir das auch abgehakt.
Ganz kurz mal, genau zu diesem Punkt, zu dem Musiksong-Punkt. Musiksong-Punkt, ja. Und zwar, du sagst ja, die Musik ist schön und so weiter. Und ja, ich mag das auch. Aber ich finde es etwas billig, wie sie eingesetzt wird. Also im Ersten natürlich, du hast die ganzen 80er-Songs und das ist kultig und das ist lustig. Und sie machen jetzt halt genau das Gleiche. Was das ja stimmt. Auch in Teil, es ist ja okay, wenn es zum Stil passt. Warte, ich will auf einen ganz genauen Punkt hinaus. Und zwar gibt es eine Szene, wo er, und jetzt ist es ein minimaler Spoiler, ja, es ist ein Spoiler, er trifft seinen Vater. Und
meinst du die Szene, wo der Typ auf dem Raumschiff surft?
Nein, ich meine die Szene, wo sie zusammen in diesem einen Raum sind, eine recht ruhige Szene. Ja. Und da kommt, ich glaube, ein Song aus den 80ern, der heißt irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls geht es in dem Song um Vater und Sohn, die sich nach langer Zeit wiedersehen.
Ja,
Vater und
Son, ja. Ja. Ist aber ein cooler Song.
Ist ein ganz cooler Song, aber es ist so, also, sie bedienen halt eigentlich nur noch wie so drei Knöpfe. Da ist nicht mehr der schlaue Song-Einsatz, sondern so, okay, wir brauchen einen Song aus den 80ern und der muss jetzt thematisch passen. Der ist jetzt entweder poppig, weil es laut und bunt wird, oder der geht jetzt genau um das Thema und das finde ich einfach ein bisschen billig, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Muss ich aber auch sagen, es gibt ein Problem, was der Film leider hat, über den ganzen Film hinweg, und zwar, dass halt ganz viele emotionale Momente angerissen werden und dann durch so einen komödiantischen Einschub zerfetzt werden. So, oh, jetzt wird's richtig traurig, jetzt wird was ganz Schlimmes revealed und dann kommt, keine Ahnung, Groot oder so und sagt, ich bin Groot, ha! Und dann lachen alle wieder herzlich, ha, Baby Groot hat alles kaputt gemacht, lustig. Ende der Geschichte so. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie am Ende vom Film versucht haben, das Ganze wieder wettzumachen. Die ganzen Tränendrüsen, die bis dahin gefüllt wurden, aber noch nicht so weit gefüllt wurden, dass sie endlich ausgelöst werden konnten, dass die Leute emotional mitgerissen wurden, sondern es wurde die ganze Zeit mehr Tränenflüssigkeit in die Augen gepumpt und die Gesichter sind schon richtig angeschwollen. Ganz am Ende kommt dann der Hammer, der fette Nadelhammer, der einem die Tränendrüsen zerfetzt und die Leute fangen an zu plärren am Ende des Films, weil halt so unglaublich viel vom ersten Film und vom zweiten Film und auch so familiäre Probleme einfach ineinander gemasht werden, dass du am Ende so ein großes, ich wollte gerade sagen, Östrogengeschwappe hast, das ist aber Bullshit. Es ist einfach nur sehr viele Leute, die glücklich sind über den Film, aber auch sehr, sehr traurig über die Situation, in der sich die Leute am Ende befinden. Ich fand's, es hat halt dieses, man hat halt gemerkt, dass der Film halt irgendwie am Anfang es nicht geschafft hat, die emotionalen Momente richtig auszuleben und dann am Ende so versucht hat, es wettzumachen. Und das hat für sich auch funktioniert, aber es ist irgendwie trotzdem keine Entschuldigung dafür. Das Situationen am Anfang, wie sagt man so schön, auch auf Neudeutsch verkackt wurden.
Ja.
Und wie so oft wurden natürlich auch ein paar der lustigsten oder so ziemlich die lustigsten Szenen auch im Trailer schon gespoilert, aber das ist ja jetzt auch nebensächlich. Wir gehen weiter zu deinem nächsten Film. Ein Film, vor dem ich von Day One skeptisch war, von Trailer One skeptisch war, von Teaser One skeptisch war und immer noch skeptisch bin, ob es ein cooler Film ist und ob dieser Film überhaupt als Film bezeichnet werden darf oder ob er bloß dreckiger Schund ist. Die Rede ist von Wonder Woman.
Könntest du vielleicht...
Soll ich es präzisieren? Ich habe das Gefühl gehabt, dieser Film ist ein absolutes Feminazi-Machwerk. Aber das war nur so ein Bauchgefühl. Ich habe mich nicht weiter mit dem Film beschäftigt, weil er mich nicht interessiert hat. Ich will jetzt keinem auf die Füße treten, aber Feminazi-Bauchgefühl.
Kannst ja, kann ich sagen, legen? Ist falsch. Einfach, okay. Also, der ist ja von einer, also die Regisseurin ist eine Frau und ich möchte einmal Danke dafür sagen, weil endlich ist es mal wieder ein Superheldenfilm geworden, der mir Spaß gemacht hat. Weil,
echt?
Ja, also dieses ganze Marvel, auch Guardians, ja, ist nett, aber es ist alles, es bleibt bei diesem nett, es ist nie mehr. Ja. Ich habe nie das Gefühl gehabt, cool, es war nie dieses, oh yeah, es war immer nett. Und das ist irgendwie sehr unbefriedigend, weil alle immer, oh ja, guck mal Marvel und Iron Man und guck mal, wie cool Iron Man und hier ist noch Iron Man. Und so, ja, nee, ey, Leute, mag ich nicht. Und ja. DC hat es jetzt aber auch nicht besser gemacht mit den Filmen, die sie davor nee. Hatten.
Alter, mit dem neuen Batman-Film, Batman vs. Superman, das war die Mega-Klatsche, das ging ja gar
genau, nicht mehr. Genau, Suicide Squad kam danach auf gleichem schlechten Niveau.
Ja.
Und jetzt haben wir Wonder Woman und der Trailer sah, ich muss sagen, die Trailer waren nicht gut. Die Trailer waren einfach nicht gut.
Ganz kurz, es hat mir persönlich das Gefühl gegeben, dass es um Wonder Woman geht, also um die Wonder Woman, die DC Wonder Woman, die krasse Wonder Woman, aber irgendwie anders. Also doch nicht Wonder Woman. Keine, was weiß ich, was die ist, Göttin oder so von Mrs. Krypton. Geht's um Superman und Wonder Woman oder
geht's es geht ist das eine nur andere um Wonder Woman. Woman? Es geht um Wonder Woman's Origin Story.
Ah, okay.
Und okay. Es gibt so viele Sachen, die an diesem Film toll sind. Wir haben eine einigermaßen lange Introduction. Also das stimmt, ist falsch gesagt. Man wird aber so sehr schnell und aber auch in Ruhe wird man in diese so Atmosphäre reingezogen. So sanft, okay. Ja, das trifft's gut. Einfach, man kann sich so sehr, sehr schön drauf einlassen. Und der Film, der macht es einem auch einfach, am Anfang sich darauf einzulassen. Okay. Und so Sachen wie, sie ist halt ein bisschen stärker als die anderen Amazonen und sowas. Das kommt erst mit der Zeit. Und das ist aber nie wirkt es too much. Weil natürlich, du hast immer Benefit of the Doubt bei Superheldenfilmen. Es ist immer, okay, ja, ich glaube, die kann das jetzt und so, weil Superhelden. Aber
okay, ganz kurze Frage. Spielt es auf einem anderen Planeten oder gibt es halt diese Amazonen irgendwo auf einer Insel und es stellt sich raus, dass da eine super krasse dabei ist?
Ja, ich weiß nicht. Also, ist jetzt kein wirklicher Spoiler. Also, das spielt auf der Erde.
Okay, komplette Origin-Story-Teil.
Ja, komplette Origin Story. Es spielt auf der Erde und jetzt Mini-Spoiler, diese Amazoneninsel gibt's und die ist sozusagen unsichtbar für die Außenwelt, aber sie könnte nach draußen sozusagen.
Mhm.
Und ja, jetzt passiert es halt, dass diese unsichtbare Schicht sozusagen ja unfreiwillig durchbrochen wird von einem Piloten, der abstürzt und der wird gespielt von Chris Pine und Gal Gadot ist halt Wonder Woman, aber sie weiß schon so ein bisschen um ihre Kräfte, aber sie wird noch von allen so zurückgehalten, die doch bitte nicht zu benutzen, weil gibt ja auch nicht so wirklich Anlass dafür.
Was sind denn ihre Kräfte? Sie ist einfach super stark.
Ja, es ist so ein bisschen Superman-mäßig. Sie ist halt sehr stark.
Kann sie auch Laser aus ihren Augen schießen?
Nein. Sie ist halt eigentlich wie Superman, nur ein bisschen mehr down to earth. So kann man sagen.
Ja, sie ist ja auch von der Erde.
Ja, ja, sie ist ja auch Halbgöttin. Also das wird auch relativ schnell klar, das weiß man ja auch. Sie ist Halbgöttin. Und
ja, aber von welchem Gott?
Ja, das wird erklärt. Genau. Also man muss sagen, sie erklären die Origin Story echt gut. Man versteht jede Motivation in diesem Film. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war skeptisch, als ich den Cast von Gal Gadot gesehen habe, weil, okay, sehr, sehr hübsche Frau, ist Model, cool, aber schauspielerisch hatte ja bisher noch nicht wirklich was vorzuweisen. Und ich muss sagen, die haben toll gecastet. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie schauspielerisch noch nicht so viel Erfahrung hat oder ob sie so ist als Person, weil sie wirkt in Interviews auch so ein bisschen so. Wenn, dann ist es ein wunderbarer Typecast, weil sie spielt dieses... Wonder Woman hat, wenn sie in die Menschenwelt kommt, so leicht naive Züge. Und sowas kann sehr schnell nervig werden. So ja. Dieses, oh, die ist die ganze Zeit...
Da, wo sie mit dem Schwert dann durch die Gegend rennt und...
Ja, das ist also ein Trailer. Im Trailer wirkt das...
Sie so,
Im Trailer wirkt es sehr, sehr dumm irgendwie. Im Trailer mochte ich die Szene auch nicht. Im Film, wenn das aber alles so eingebettet ist, wenn du sie ein bisschen besser kennst und wenn da auch noch mehr drumrum ist, die Szene ist sehr aus dem Zusammenhang rausgerissen, ist es eine nette Szene.
Okay.
Sie spielt dieses leichte, naive, aber nicht nervige. Und das möchte ich sehr stark betonen, weil mich nervt sowas schnell, wenn Leute zu naiv sind, auch in Horrorfilmen und sonst was. Das ist, ich hasse das. Das spielt sie so sympathisch und gut einfach. Und auch Chris Pine, wo ich auch skeptisch war beim Cast. Ich mochte ihn zum Beispiel in dem Star Trek Reboot. Er war ein cooler Captain, aber er war halt immer so sehr Action, auf die Fresse drauf und immer cool. Und das ist er hier halt nicht die ganze Zeit. Und das ist sehr angenehm. Und die beiden spielen ein wunderbares Duo. Und ja, es gibt natürlich eine kleine Liebesstory zwischen den beiden, das ist ja klar, aber die ist Gott sei Dank so unwichtig in diesem Film und so hintendran, dass der Rest da ist. Also ich muss sagen, ich habe bei dem Film mehr gelacht, also von, ja, nicht, vielleicht mehr ist falsch, aber mehr ehrlich gelacht, also nicht wegen jetzt so Punchlines wie bei Guardians of the Galaxy, sondern einfach aufgrund der... ja, angenehm Wärme von manchen Szenen, um es jetzt mal irgendwie in Worte fassen zu können, oder weil es halt lustig war als Szene, mehr ehrlich gelacht als bei Guardians of the Galaxy oder allen anderen Marvel-Superheldenfilmen seit, was weiß ich, keine Ahnung, dem ersten Guardians of the Galaxy.
Ja, ist ja auch immer so ein direkt in die Fresse Humor, so, guck mal, das ist lustig.
Genau. Und das ist, finde ich, mittlerweile okay. Ein bisschen zu formelhaft. Und ich möchte eine sehr, sehr große, ein ja, keine Glanze, ein sehr schönes Wonder Woman-Schwert für diesen Film brechen, denn das ist ein richtig guter Film und ich war mit mehreren Leuten in diesem Film, die auch alle skeptisch waren und wir kamen raus und wir waren froh, diesen Film gesehen zu haben, weil, oh mein Gott, der Soundtrack, übrigens genial, ich habe mir den direkt danach runtergeladen, der ist super gut und der Endfight, weil das ist immer so ein Ding, das stört mich in Superheldenfilmen, die Endfights gehen immer so lange und du weißt, wer gewinnt, so, das ist auch in Guardians of the Galaxy 2, so, du weißt, wer gewinnt. Und der Endfight geht trotzdem eine halbe Stunde.
Ja.
Sowas mag ich nicht. Der ist hier schön kompakt. Die Story ist sogar spannend. Die Charaktere sind alle toll. Ich mochte den. Das ist also einer meiner absoluten Lieblings-Superheldenfilme. Und das nicht aus irgendwelchen Agenda-Gründen hinaus, oh toll, dass es eine Frau gemacht hat, sondern nein, das ist einfach ein guter Film. Und dagegen,
das hatte ich nämlich befürchtet und also zumindest als ich die Trailer gesehen hatte, und ich hatte das dann auch später gehört, irgendwie von ein paar Leuten, dass der Film eigentlich gar nicht so geil ist und dass es halt, naja, Gal Gadot, oder wie heißt die, Gal Gadot?
Ja.
Ja, dass die halt, dieses Feminazitum irgendwie wurde mir angepriesen. Ich wusste dann auch nichts über den Film, es hat mich auch nicht wirklich interessiert, weil ich den Look vom Trailer auch überhaupt nicht mochte.
Ja, der Film hat mich nach dem Trailer auch echt nicht interessiert. Dann habe ich aber erste positive Stimmen gehört von Leuten, bei denen ich was auf die Meinung gebe. Hab dann gedacht, okay, ja,
ich in dem halt nicht.
Give it a try.
Okay.
Und dann war gut. Also man muss ja auch sagen, man könnte jetzt sagen, hier der Metascore von 76, bei Metascore, das sind Kritiker, die achten auf solche politischen Themen immer mehr, vielleicht ist er deswegen höher gewertet. Aber ich kann dir sagen, dass die IMDb-Community bei solchen Sachen hart ist. Also die verurteilt sowas eigentlich immer recht schnell, das merkst du in den Wertungen. Und der hat
76 ist nicht so krass.
Das ist für einen Superheldenfilm ist es gut. Das ist fast eine 80. Also das ist gut, weil du hast auch 7,9 von 10, ist einfach ein guter Film. Das ist natürlich keine 9 von 10, weil es ist ein Superheldenfilm. Da hast du ja, immer, okay, immer Dinge, keine Ahnung, sie ist halt zu stark, dadurch wird es nicht super spannend, du weißt, sie gewinnt. All solche Sachen. Das ist halt das Ding eines Superheldenfilms.
Macht Sinn, aber ich meine, Batman ist ja so gesehen auch ein Superheldenfilm.
Ja, aber die Batman-Trilogie musst du, glaube ich, aus der ganzen Superheldenfilm-Diskussion ja, rausnehmen, weil das ist ein ganz anderer Ansatz und ein sehr, sehr guter Ansatz, aber ein ganz anderer. Und der ist jetzt so ein bisschen mehr, schlägt in die, mehr in die Kerbe von den Marvel-Superheldenfilmen, die ja an der Kasse sehr, sehr gut funktionieren. Und DC wollte ja das Gleiche machen, hat es aber verkackt. Und jetzt haben sie es aber mal gut gemacht. Und zwar richtig gut. Okay. Also besser als Marvel. Und finde ich echt, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Und ich möchte immer wieder betonen, das hat nichts mit irgendwelchen Feminismusdebatten zu tun. Dieser Film ist einfach ein super guter Superheldenfilm.
Okay, cool.
So.
Okay, habe ich nicht erwartet, aber...
Ich auch nicht, deswegen war es
so schön. Ziemlich nices Review, okay. Dann will ich jetzt ganz kurz über einen Film sprechen, der schon etwas, also in Anführungszeichen, etwas älter ist. The Last Samurai. Meiner Meinung nach einer der besten Filme von Tom Cruise. Oh, Statement. Ich bin nicht so der Ultra-Fan von Mission Impossible beispielsweise. Ich mag die Filme, aber es ist nicht so dieses Wow, neuer Mission Impossible, ey, boah, ich werde 10 Jahre nicht schlafen können, ey, bis der Film rauskommt, Alter. Sondern, also, okay, cooler Film. Und The Last Samurai hat für mich persönlich einen ziemlichen Stellenwert, weil ich die Message dahinter mag. Es ist zwar natürlich eine asiatische Message, auf Englisch übersetzt, durch den Hollywood-Filter, mit ein paar Hollywood-Zusätzen, das heißt, ziemlich verfälscht, aber obwohl alle diese Instanzen, die natürlich alles immer in eine ziemliche Einheit pressen, obwohl der Film da durchgegangen ist und die Message fand ich ziemlich cool, und zwar geht es halt darum, dass Tom Cruise ein Veteran der Schlacht von Gettysburg spielt, der Alkoholiker ist und aber auch Kriegsheld ist und von der, ich glaube, britischen Marine, von irgendeiner Instanz und der japanischen Regierung dazu beauftragt wird, die letzte Bastion der japanischen Samurai zu zerschlagen. So, und die Japaner stellen ihm dann Truppen bereit und die sind aber vollkommen untertrainiert, vollkommen unterentwickelt, was auch die Technik angeht, und er wird gefangen genommen und wacht halt oder wird halt in das Dorf gebracht und ist auch schwer verletzt und ist halt Alkoholiker und hat halt für ein paar Monate oder für ein paar Tage den Murder-Hangover und wacht aber ohne die Sprache von denen zu können, halt in einer vollkommen fremden Kultur auf, die ihn null respektieren. Und er schafft es nach und nach Respekt zu erlangen. Und er schafft es nach und nach auch, obwohl er der maximale westliche Patrioten-Heinz ist, also Patriot in dem Sinne, dass er halt für sein Vaterland gekämpft hat, zwar nicht besonders dahinter steht, aber trotzdem halt auch irgendwie die Werte noch weiter vermittelt, es schafft, diese neue Kultur anzunehmen und zu seinem Vorteil zu nutzen. Und diese neue Kultur ist halt sehr idyllisch dargestellt gegenüber der westlichen. Es ist halt, die haben halt ein richtig geiles Dorf gebaut, so, es ist halt sehr naturverbunden, es ist sehr ruhig, es ist alles sehr bedacht, es ist alles sehr fokussiert. Und die Werte, die das Leben bestimmen, sind Vertrauen, sind Glaube an die eigenen Fähigkeiten, sind Konzentration, sind Familienzusammengehörigkeit, aber auch die Rangordnung von Älteren und Jüngeren und der Kampfgeist des Kriegers. Und am Ende, so Spoiler, er ist von 2003, also den werden wahrscheinlich eh schon super viele gesehen haben, deswegen muss ich da jetzt irgendwie, muss jetzt keine Spoilerwarnung ausrufen. Spoilerwarnung! Steht da halt am Ende mit, weil er es halt natürlich geschafft hat und ein richtig krasser Boy ist, mit allen Samurai gegenüber der britischen Armee und macht die ordentlich kaputt. So. Und Die End von der Geschichte, die Samurai sind zwar immer noch tot, aber er hat es geschafft, dass der Geist der Samurai weiterlebt. Und er ist jetzt auch ein Samurai. Und es ist irgendwie klar, die westlichen Leute haben natürlich alles kaputt gemacht. Und es ist ganz viel Tamtam und Bam-Bam und ganz viel geht kaputt. Aber es hat so eine, es hat so ein ganz komisches Pacing. Er fängt brutalst schnell an, wird total langsam, dann wieder brutal schnell und dann wieder brutal langsam. Es ist ganz seltsam. Er beginnt halt am Anfang mit der Einleitung und der Vorstellung des Charakters, gespielt von Tom Cruise. Das dauert relativ lang, 20 Minuten, 30 Minuten, dann wird er gefangen, also dann kommt die Schlacht, dann wird er gefangen genommen. Das geht ziemlich schnell, also das ist zwar, am Anfang ist halt diese Einleitung dauert ein bisschen, aber danach ist es so, zack, 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 so 10 Ereignisse hintereinander. Er kriegt den Auftrag, er fliegt nach, oder er reist nach Japan, er trainiert die Armee, er geht ins Gefecht, kommt zurück, trainiert die Armee weiter, geht wieder ins Gefecht, wird gefangen genommen, so, dann wird's langsam. Dann lernt er alles Stück für Stück für Stück für Stück kennen, so. Punkt 1, so, er soll nicht aufmucken. Punkt 2, er ist Alkoholiker, muss davon wegkommen. Punkt 3, er muss Japanisch lernen, blablablablablub, so, dauert alles ewig, aber er ist ein Kämpfer und er kriegt das hin, so. Und dann Schlacht, 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 Schlacht. Und dann, Herr Kaiser, ich muss sagen, dass Ihr alter Mentor jetzt tot ist. Und dann klingt der Film nach und nach aus. Und das ist komischerweise eine sehr angenehme Art, einen Film zu gucken. So, weil du wirst zwar ganz oft in irgendeine Situation reingeworfen, aber die wurde auch ausreichend vorbereitet. Und das macht, es ist ein unglaublich entspannender Film. Weil diese Szenen, wo die Ruhe und die Konzentration in diesem japanischen Dorf vollkommen abgeschottet von der Umwelt und von der anderen, von der westlichen Zivilisation ist. Das beruhigt unglaublich. Ich bin es auch fertig. Entschuldigung, ich habe lange
geredet. Nein, ist völlig okay. Ich bin gerade nur selber, ich überlege so während ich dir die ganze Zeit zuhöre, ist so ein bisschen so. Ja, okay.
Kannst du mir zustimmen? Nein.
Nein, ja. ich hab den Film ja nicht gesehen. Es ist nur so dieses. Aber trotz dieses unterschiedlichen Pacings, ist die eine Spannungskurve denn vorhanden oder geht die halt mit dem Pacing, verändert die sich auch immer und hat.
Naja,
reicht es dann, dass man dranbleibt irgendwie?
Ja, am Anfang würdest du halt denken. Also das Ding ist, du weißt zwar, was passiert, aber du weißt es auf eine gewisse Art auch nicht. Weil es ist ein Hollywood-Film so. Hollywood-Filme gehen immer gut aus. Das heißt, du kannst dir denken, dass Tom Cruise überlebt. Andererseits wird aber der Feind oder der vermeintliche Feind zu deinem allerbesten Freund. Und der allerbeste Freund vorher, der zwar irgendwie auch ein Arsch ist, aber trotzdem dein allerbester Freund, wird zu deinem allererbittersten Feind. Und okay. Du weißt jetzt nicht genau, okay, welchen von diesen beiden könnte es jetzt erwischen? Wie wird das jetzt ausgehen? Weil die Geschichte der Samurai ging ja noch ein bisschen weiter, aber in welcher Zeitspanne spielt das jetzt? Ist es am Anfang von dem Endkrieg oder am Ende von dem Endkrieg oder in der Mitte? Man weiß es nicht genau. Also die Spannung ist auf jeden Fall vorhanden und die wird auch gut aufrechterhalten. Aber es ist nicht so eine Spannung wie jetzt in einem Horrorfilm. Es ist auch keine Spannung wie in einem Thriller. Es ist,
aber genug, dass man dranbleibt.
Auf jeden Fall.
Okay.
Und er ist so unglaublich gemütlich, dass man sich so richtig er strahlt ein gewisses Feeling aus und das
erfüllt. So ein Sonntagnachmittag-Film.
Ja, nee, eher so ein Freitagnachmittag-Film, wo du dann sagen kannst, jetzt gehe ich entspannt ins Bett danach und ich träume dann schön und morgen bin ich fit, um abends richtig dolle feiern zu gehen.
Ah, okay. Ja, so. Das sollte man auf die DVD schreiben.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich mag ihn. Er hat kein so geiles Rating, glaube ich. Ah, doch. Nee, hat er nicht. 7,7 bei IMDb, aber 55er Metascore.
Da ist wahrscheinlich wenn die Scores so auseinandergehen, ist meistens, dass filmtechnisch und rein storytechnisch Fehler drin sind, die aber, weil man den Film halt so sympathisch findet wie du, übersieht, aber halt trotzdem einfach in der Kritik schlecht bewertet werden müssen. Kann ich mir gut
vorstellen. Das mag sein. Mir sind jetzt aber wirklich keine aufgefallen. Also es gibt natürlich wahrscheinlich irgendwelche Ungereimtheiten. Aber ich bin bei sowas relativ anfällig, dass mir irgendwie sowas auffällt und dass ich mich dann da total reinsteige. aber mir ist gar nichts aufgefallen. Und es hat einfach echt coole Szenen, auch vom Kampf her, das ist der Hammer. Sehr, sehr nice gemacht. Cooler Film, kann man sich angucken. Läuft auch relativ oft im Fernsehen. Spaßig, Herr Paschulke. So, gut. Dann hast du noch einen Film. Und dann habe ich noch einen Film. Und dann hast du noch einen Film.
Genau.
Das ist eine Serie. Ich habe einen Film, das ist ein Film. Genau.
So. Ich habe Film, Serie, Film.
Peaky Blind, das ist doch keine, ist doch kein
Film. Nee, aber du hast nämlich hier meinen allerersten Film eigentlich vergessen. Und langsam werde ich ein bisschen hibbelig, weil ich will unbedingt drüber reden.
Ja, das ist das Ende, mein Freund. Das ist das Ende.
Nein, das ich weiß, doch. Das Beste zum Schluss, aber ich werde so hibbelig hier. Ich will.
Okay, Leute, dann reden wir jetzt über das, was am Anfang schon angekündigt wurde.
Dunkirk.
Der Film.
Sorry, ich muss jetzt einfach, das war.
Arsch! Das tut mir ich leid. Wollte das ankündigen. Aber okay. Ja, dann mach mal. Dann red doch mal.
Ja, und zwar, ich bin aus einem guten Grund so hibbelig. Denn.
Zu viel Kaffee getrunken.
Nee, gar nicht. Meine Kaffeemaschine ist noch nicht hier nach dem Umzug. Ich bin sehr froh, diesen Film gesehen zu haben, weil ich glaube, es ist. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, es ist der beste Film 2017. Christopher Nolan ist ja hat abgeliefert. Ja. Und der hat sich ja an ein neues Thema mal rangetraut. Er hat ja eh schon unterschiedliche Themen gehabt. Er hat ja Inception, ist so, weiß ich nicht, wie man das bezeichnen würde, aber so ein bisschen futuristischer Thriller irgendwie. Batman kannst du auch als futuristischen Thriller sozusagen bezeichnen. Das sind so die, weiß ich nicht, nicht mal unbedingt nur die bekanntesten, aber jetzt so aus letzter Zeit die bekanntesten. Und jetzt kommt eben Dunkirk, ein Kriegsdrama, wo ich sagen muss, als ich die Trailer gesehen habe, war ich skeptisch. Was ich aber mag. Du meinst aber
für ihn ein neues Thema, nicht allgemein ein neues Thema.
Nein, für ihn ein neues Thema, ja. Bei den Trailern muss man sagen, danke, wer auch immer da, welches Studio dafür verantwortlich war, die Trailer zeigen sehr wenig, zeigen eher Bilder als Story. Und das ist sehr wichtig für diesen Film. Weil der Film hat unglaubliche Bilder und es ist gut, dass man damit lockt. Aber ich finde es gut, dass nichts von der Story erzählt wird, denn also er nimmt sich ja ein Ereignis, das da gewesen ist. Und zwar ja, das heißt, geht es.
Die Story ist schon fix eigentlich, oder?
Genau, ja, die Story ist auch fix. Aber er hat da nochmal ein paar interessante Ideen. Aber erstmal ganz kurz, was überhaupt das Grundsetting ist. Und zwar spielt das Ganze in Dünkirchen oder Dunkirk auf Englisch. Und Dünkirchen liegt an der Küste in Frankreich, an der Nordküste. Und ist sozusagen von der Nordküste von Frankreich nach England ist ja nur noch so ein Katzensprung. Ich glaube, es sind 40 Kilometer, da ist ja der Kanal dazwischen. Und ja, es ist Zweiter Weltkrieg und die Deutschen haben mittlerweile, sind schon so weit in diesem Gebiet vorgedrungen, die haben französische und englische Soldaten an den Rand dieser Küste gedrängt. Also die englischen Soldaten sind schon noch an der Küste und die französischen Soldaten versuchen noch in Dünkirchen so die Stellung zu halten. Und da ist halt die ganze Zeit Kampf, aber es kommen immer mehr deutsche Soldaten und die Franzosen können halt nichts nachliefern, weil die sind halt eingekesselt. Und die Anfangsszene oder eine der Anfangsszenen ist, wie die ganzen britischen Soldaten am Strand stehen und es sind überall Flyer. Und auf diesen Flyern siehst du die Landkarte. Du siehst Dünkirchen rot markiert und von überall sind wie so Flugzeuge aufgemalt und da steht einfach, wir haben euch umzingelt. So dieses, die Deutschen machen es nochmal klar, lasst es, ihr werdet es nicht schaffen. Weil da kommen auch immer mehr von uns und ihr seid eigentlich in einer aussichtslosen Lage. Und das ist erstmal, damit fängt der Film an. Er fängt schon mal mit einer aussichtslosen Lage an. Was natürlich für den Zuschauer direkt erstmal ein bisschen unangenehm ist, weil es ist natürlich nicht schön, wenn du von Anfang an weißt, holy shit, das schaffen die nicht. Und rein von den geschichtlichen Ereignissen weiß man auch, das haben sie nicht geschafft. Und der Film hat eben, du hast ja schon gesagt, die Story steht ja schon fest und er bezieht sich dann, die Story ist auch fest, die findet so statt, wie es passiert ist, nicht 1:1, aber in den groben Zügen ja. Er konzentriert sich dann eher auf persönliche Geschichten in dem großen Ganzen und zwar besser gesagt auf drei persönliche Geschichten. Eine von Soldaten, die eben an diesem Strand sind, eine von Fliegersoldaten, britischen Fliegersoldaten, und eine von normalen, ja, Landsleuten aus England. Und zwar hat die englische Navy da zu dieser Zeit aufgerufen, dass man doch mit seinem eigenen kleinen Schifferboot rüberfahren soll, um die Soldaten abzuholen. Weil das war nämlich das große Problem, warum die da alle in diesem Strand waren. Die konnten schlecht abgeholt werden, weil die haben immer nur einzelne Schiffe rangelassen, weil die Deutschen eben die ganze Zeit noch Bomben geworfen haben, und sonst wären die da nie weggekommen, wenn jedes Schiff kaputt gegangen wäre, wenn die Deutschen halt zum richtigen Zeitpunkt gekommen wären. Und jedenfalls ist dieser Aufruf, und halt, also wir haben das Fischerboot, das Flugzeug oder die Soldaten im Flugzeug und die am Boden. Und das ist jetzt auch noch kein Spoiler groß. Das ist jetzt eine Sache, die ich vorher schon wusste, und die hat mir den Film nicht schlechter gemacht. Das ist relativ am Anfang vom Film, wird es klar. Das sind alles drei in verschiedenen Zeitebenen. Und zwar am Strand spielt der Film eine Woche lang. In der Luft ist es, auf dem Boot ist es ein Tag. Und in der Luft ist es eine Stunde. Und man fragt sich am Anfang, ja, warum?
Wird am Anfang klar gesagt, so okay, in eine Stunde jetzt oder?
Ja, nee, man sieht am Anfang ist so, bevor der Strand näher gezeigt wird, bevor da auch drauf eingegangen wird, steht so wirklich groß auf dem Screen eine Woche. Dann wird irgendwann das Boot gezeigt und dann steht dann zwischendurch kurz mal ein Tag, und dann irgendwann ist man in der Luft und steht eine Stunde. Das war's, aber keine weitere Erklärung, dass das so ist, aber man merkt es auch weiter im Film. Aber es ist nicht so super deutlich, aber dadurch entstehen ganz viele super interessante, ja, Story-Verstrickungen einfach, weil die Zeitebenen unterschiedlich sind. Und ja, dann haben wir einfach sehr, sehr krasse Bilder. Also der muss so unglaublich aufwendig gewesen sein, den zu drehen. So viele Menschen da an diesem Strand und halt nicht irgendwie CGI-mäßig, sondern halt echt. Die ganzen Luftfahrtszenen. Ich glaube, ich war ganz kurz gemutet, das muss ich nochmal wiederholen. Die ganzen die Flugszenen sind unglaublich. Also, ja, mir fällt es wirklich schwer, das in Worte zu fassen. Ich fange mal so mit an. Ich habe ja vorhin bei Alien gesagt, der Film hat für mich das Problem gehabt, der ist so bei der Spannung auf 20% gekommen und da bis zum Ende geblieben. Hier hast du auch nicht so, du hast den Spannungsbogen bis zum Ende, aber der hat immer wieder, der geht recht schnell hoch, so sagt, nach 20 Minuten ist der bei 50-60%, und das hält er auf jeden Fall, die 60% hält er den ganzen Film, und es sind immer wieder Ausschlag nach oben zu den 100%, immer wieder, und halt am Ende dann nochmal für ein bisschen länger diese 100%. Also der Film, der nimmt dich mit, das ist 1 Stunde 45, so lang ist der, also der ist jetzt nicht super lang, aber du hast das Gefühl, du hast gerade einen 3-Stunden-Film gesehen. Und zwar nicht, weil es sich so lang angefühlt hat, sondern weil du so viel Story-Input hattest. Also es fühlt sich, du hast in keiner Sekunde Langeweile, der Film ist sehr kurzweilig, du sitzt drin, denkst, wow, okay, schon vorbei, hast aber trotzdem das Gefühl, ich habe gerade 3 Stunden an Stoff, also das hätte man auch auf 3 Stunden strecken können. Was halt gut ist, dass das halt nicht gemacht hat. Er hat auch wieder seine beiden Lieblingsschauspieler dabei, die in Batman, die dabei waren, und in Inception, und zwar Cillian Murphy und Tom Hardy. In Inception haben ja beide so mitgespielt. In Batman war Cillian Murphy Scarecrow und Tom Hardy war Bane. Und hier spielen sie auch wieder mit. Keine Hauptrollen, würde ich sagen, aber auch zwei größere Rollen, weil es gibt nicht die eine Hauptrolle, was auch sehr cool ist, durch die Zeitebenen auch. Und ja, der Film schafft es, Bedrohung wunderbar darzustellen. Der Film hat, was du hast vorhin einmal ganz kurz gesagt, es ist halt ein Hollywood-Film und der hat ein Happy End. Dieser Film hat halt, er hat kein...
Die Stories haben vielleicht ein Happy End, aber das...
ja, nicht mal das,
nicht,
weil...
Nicht unbedingt, aber zumindest die Stories sind am Ende fröhlicher als die Gesamtlage.
Ja, oder das...
Kann man das so sagen?
Nicht unbedingt, so und so. Der Film hat einfach kein Happy End und du gehst aus diesem Film nicht raus und denkst dir, oh schön, ist ja nochmal gut gegangen, oder du denkst dir nicht, oh shit, alles ist irgendwie im Arsch, sondern es ist einfach so dieses, ey, krasse Story, scheiße, dass das passiert ist, gut, dass der es geschafft hat. Es ist so sehr viel, sehr einzelteilig, aber das ist gut, das ist in diesem Film sehr gut. Wir haben ja noch ein paar Besonderheiten an Schauspielern, die mitspielen, und zwar eigentlich nur eine größere, also in vielen Hauptrollen sind Leute, die man nicht kennt, sehr viele junge Männer, die man einfach noch nicht kennt, aber auch unter anderem Mark Rylance, der noch mitspielt, aber sonst halt Tom Hardy und Cillian Murphy, das sind die größten, sonst haben wir wirklich eher einfach junge Leute, die nicht wirklich bekannt sind, die es aber allesamt gut machen.
Wo spielt der Typ, mit den du als letztes genannt hast?
Meinst du der Mark Rylance?
Ja.
Das ist so einer, wo man das Gesicht immer kennt, aber nicht so ganz weiß, was der alles gemacht hat. Ich schaue gerade nach. Und zwar Bridge of Spies war der letzte. Da hat er auch einen Oscar für bekommen als bester Nebendarsteller. Oder auch in BFG, der lief letztes Jahr, Big Friendly Giant. Daher kenne ich das Gesicht. Der ist jetzt nicht super bekannt. Was ganz interessant ist, der ist schon über 50 Jahre, ich glaube 56. Und seine bekannteren Filme sind alle erst in den letzten 5 Jahren entstanden. Also ein Spätstarter im Schauspielerbusiness. Aber sehr, sehr gut. Also wie gesagt, viele unbekannte Gesichter bei den Schauspielern. Und ein sehr bekanntes Gesicht, aber auf schauspielerischem Terrain noch nicht. Harry Styles, der war Sänger bei One Direction, ist mittlerweile als Solokünstler unterwegs. Und man mag von ihm persönlich halten, was man will, aber Halleluja, also das war mal ein Schauspieldebüt. Wenn man nicht weiß, wie der aussieht, ich wette mit dir, du kannst mir danach nicht sagen, welcher es war. Also der macht es echt gut. Ich habe den in 70mm sogar gesehen, in der Schauburg in Karlsruhe. Allgemeine Kinoempfehlung mal, das ist eines der schönsten Kinos überhaupt. 70mm und ja, auch das, was Tarantino schon als letztes gemacht hat, sorgt einfach dafür, du hast mehr auf dem Bild und die Bilder wirken einfach so viel gewaltiger. Die Filmmusik ist auch super. Hans Zimmer hat sie eigens für den Film komponiert. Und mal nicht nur dieses irgendeiner von den Schülern von Hans Zimmer macht und man schreibt Hans Zimmer hin, sondern das war mal wieder er selbst. Das merkt man auch. Und ja, ich könnte gefühlt noch so 3 Stunden drüber labern, wie toll das alles ist. Aber am besten einfach mal selber anschauen. Der läuft nämlich im Kino und unterstützt das, weil das ist richtig, richtig gutes Kino. Der hat einen 94er Metascore und 8,5 auf IMDb. Also ich würde irgendwie sowas 9 auf jeden Fall. 9 ist, finde ich, ganz gutes Rating für den, weil der ist krass. Also der ist, mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür, um zu beschreiben, was ich gut finde und wie ich ihn gut finde. Deswegen kann ich nur eine sehr, sehr allgemeine, weil der spricht irgendwie jeden an. Das ist eine sehr, sehr allgemeine Anguckempfehlung abgeben.
Jo. Heftig, deftig, Herr Paschulke.
Ja, das war jetzt mal. Aber ich finde ich weiß nicht, das hast du ja auch bestimmt manchmal. Es fällt so schwierig, in Worte zu fassen, was man genau an dem Film gut findet. Ja. Weil es so das Gesamtwerk ist. Das hat man nicht oft, aber manchmal. Mir fällt es auch manchmal schwer, das im Gegenteiligen, also natürlich, wenn es schlecht ist, genau zu sagen, was mir nicht gefallen hat. Aber. Ja, also Dunkirk ist einfach ein sehr, sehr guter Film. Und ich, nochmal, ich lehne mich aus dem Fenster, ich glaube, der beste Film 2017.
Wenn ich den geguckt hätte, was ich noch nicht habe, ich glaube, ich hätte nicht im Podcast drüber geredet. Also ich finde es cool, wie du es gemacht hast, aber ich hätte mich nicht getraut, darüber zu reden, weil klar, wir haben jetzt nicht die allerkrasseste Reichweite, wir haben jetzt, und ich habe wahrscheinlich auch schon Sachen gesagt, die man nicht hätte sagen, oder die ich nicht hätte sagen sollen. Aber das ist so ein Thema, ich hab mich mit vielen Leuten drüber unterhalten, weil ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe zum Beispiel ein Interview gesehen mit einem Veteran, der in der britischen Premiere drin saß und danach ein Interview gegeben hat. Ich werde es euch verlinken. Das ist, ich würde sagen, das emotionalste Video, was ihr jemals sehen werdet. Das ist der
Hammer. Ganz kurz, bevor du ein bisschen auf den Inhalt eingehst, weil es interessiert mich gerade, was er gesagt hat. Ich weiß nur, dass am Ende vom Film im Abspann stand mit drin, also da haben sie sich bedankt für die Veteranen, die noch Erzählungen geliefert haben für die Story des Films.
Ja, okay. Naja, das Ding ist, du musst dir vorstellen, der hat diesen Film gesehen und natürlich haben noch andere Veteranen ihn gesehen, aber er wurde interviewt, weil er am Ende des Films angefangen hat zu weinen und nicht aufhören konnte. Und auch noch vollkommen aufgelöst war während dem Interview. Und ich habe mir gefragt, so, ja, was ist denn, Was ist denn so krass daran? Ist es, weil sie im Prinzip ein Erlebnis von ihnen jetzt im Kino sehen? Oder was ist genau der ausschlaggebende Punkt, was sie jetzt so extrem mitnimmt? Und er meinte so, das Heftige ist, dass es genauso war. Genau das, was du im Film siehst, genauso war es am Strand. Und er hatte die ganze Zeit das Gefühl, seine alten Kameraden wiederzusehen und seine alten Freunde. Und alle seine Freunde, mit denen er dorthin gefahren ist, klingt wie so ein Urlaub. Also alle Freunde, die er dort hatte, sind alle getötet worden. Und es war die Hölle auf Erden.
Und ich glaube, das ist eine Stärke des Films, dass er halt die ganze Brutalität und die ganze Härte, die es dort gab, zeigt, aber ohne...
Ohne sie zu feiern.
Ja, ohne sie zu feiern. Das ist ja das Problem, was manche Kriegsfilme haben. Aber das ist jetzt auch nicht so... Der hat aber auch nicht so dieses, was manche Kriegsfilme haben, so die ganze Zeit dieses, wie so ein rotes Zeichen, was gefühlt bei manchen Filmen die ganze Zeit da ist, böser Krieg, sondern er zeigt einfach.
Ja.
Und das reicht in dem Moment.
Auf jeden Fall habe ich halt mit ein paar Leuten geredet, die komisch, also es klingt jetzt seltsam, wenn ich das jetzt so erzähle, aber die interessieren sich sehr für Krieg und die sind auch mit der deutschen Geschichte und ihrem Krieg sehr vertraut. Es klingt jetzt so, als wären es Nazis, aber es ist das genaue Gegenteil. Also ist jetzt auch egal. Aber die haben gemeint, der Film hatte halt auch geschichtliche Fehler und das müssen sie ihm als Minus ankreiden, einfach weil es ein Film ist, der sich zumindest selbst so den Anschein gibt, als würde er gefühlt 1:1 erzählen, was passiert
ist. Muss ich ganz kurz mal dazwischen gehen, weil der Film wird nie irgendwie dargestellt als 1:1 Darstellung. Es wird klar, kam klar so ein Schriftzug, so diese Ereignisse wurden für den Film leicht verändert. Das ist nicht 1:1 so passiert. Wir haben uns an den groben Eckpunkten entlang gehangelt sozusagen, aber das ist nicht 1:1 so passiert.
Ja, aber der Unterschied zwischen Dunkirk und anderen Kriegsfilmen ist, dass die meisten Kriegsfilme eine bestimmte Schlacht nehmen oder zumindest den großen Überblick über einen Krieg nehmen und dann einen Squadron nehmen, die dann irgendwo hingehen und in einer Schlacht was ganz Wichtiges machen. So laufen ganz viele Kriegsfilme ab. Und Dunkirk hat ja zumindest stückweise den Ansatz, das Große und Ganze irgendwie darzustellen. Halt auf eine ganz andere Art und Weise, wie es andere Filme tun, halt mit diesen drei Stories, aber zumindest ist nicht nur ein einziger Part davon irgendwie beleuchtet. Und das Ding ist halt, dass, also das Argument von denen war halt, dass dadurch, dass die, dass halt nicht nur ein, dass nicht das Spotlight auf einem einzigen Aspekt des Krieges lag, sondern im Prinzip auf dem Ganzen, auf allen Parteien, aber dass dann irgendwie plötzlich eine komplett gefehlt hat oder dass halt irgendwelche Schlüsselereignisse waren, die halt einfach gefehlt haben und deswegen diesen Film ein bisschen schlechter gemacht haben, als er hätte sein können. Dem würde
ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen widersprechen. Ich weiß auch, was gemeint ist, so, weil, keine Ahnung, mich interessiert Geschichte auch und ich hatte es vierstündig und shit, ist aber auch egal. Es geht ein bisschen darum, ich weiß, was gemeint ist, aber ich finde, und ich glaube, du verstehst auch, wenn du den mal gesehen hast, was ich jetzt meine, das sind Dinge, die sind rein aus filmtechnischer Sicht für die Situationen, die im Film gezeigt werden, nicht wichtig. Der zeigt natürlich Dünkirchen und der zeigt, okay, Franzosen und keine Ahnung was. Und geht's auch darum, wie kriegstechnisch gehandelt wird und alles Mögliche, aber es ist nun mal ein Film, bei dem es um die persönlichen Ereignisse der Menschen geht und es geht natürlich um diese Situation an sich, aber es geht nicht um den ganzen Krieg, in keinem Moment. Es geht immer um Dünkirchen, es geht immer um die Menschen dort, es geht immer darum, wie es denen geht und dass dann geschichtlich währenddessen noch wichtige Sachen passieren, ja, stimmt, ja, das wird nicht erwähnt, aber das ist nicht wichtig in diesem Moment. Das ist nicht wichtig für die Einzelperson, was woanders gerade entschieden wird, was für den Krieg vielleicht wichtig ist. Oder was vielleicht auch für den Dünkirchen wichtig ist. Aber das merken die, diese Auswirkungen von dieser Entscheidung oder diesen Ereignissen, merken die Soldaten in diesem Moment nicht. Und deswegen ist es konsequent und richtig, die wegzulassen, weil dann hast du wieder mehr Stoff zu erzählen. Dann bläht sich das Ganze wieder auf. Und dann hast du nicht mehr, weil es ist nun mal ein Film. Es ist einfach ein Film, es ist ja, keine Doku, filtern, es ist ein Film. Du musst halt das irgendwie kompakt erzählen und du musst deine Geschichte erzählen. Und es ist halt eine Geschichte. Das ist in keinster Weise 1:1 und alles. Da fehlen Sachen, natürlich. Aber es ist eine Geschichte und es ist ein Film. Und ich finde, die Sache, die er gut macht und wofür, weswegen auch der Veteran geweint hat, diese persönlichen Stories, die Darstellung ist unglaublich. Und ich finde, da sind so Sachen wie geschichtlich nicht ganz 1:1 und so weiter, fallen für mich persönlich, klar, kann andere vielleicht stören, aber für mich persönlich fallen die einfach so raus. Das ist in dem Moment nicht wichtig.
Ja, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe es nur gehört von anderen. Ich kann persönlich ja keine Kritik anbringen. Ich gebe nur weiter. Du hast noch zwei andere Sachen gesehen. Du hast Peaky Blinders gesehen und The King's Speech.
Genau. Wie viel hast denn du noch?
Ich habe noch einen einzigen Film, der auch mit Krieg zu tun hat, aber ich wollte jetzt den zwischen reinschieben, dass wir...
Okay. Ja, dann so mache ich jetzt Serie. Noch dann haben wir mal Serie noch und dann...
Red doch schon mal über Peaky Blinders. Also ich, das ist ja diese britische Gang-Serie, auch mit einem der Schauspieler von Dunkirk, oder?
Genau, Cillian Murphy.
Genau, stimmt. Der ist Teil von extrem vielen Memes, fällt mir gerade auf.
Ja.
Egal, anderes Thema. Worum geht es denn nochmal genau in der Serie? Es geht um diese Gang in New York, ich wollte gerade sagen Gangs of New York. Es geht um diese Gang in London, die sich so Mafia-Style mit anderen Gangs battelt. Und
das ja, ist auch in also diesem ganz
London-Style altes Englisch, oder?
Muss ich dich schon mal berichtigen, ist Birmingham. Und das ist so angenehm. Ja, nein, es ist aber so angenehm, weil London zu dieser Zeit ist halt schon sehr, sehr oft als, ja, wurde schon sehr, sehr oft benutzt in vielen Filmen, Serien und sonst was. Es spielt sogar teilweise dann ein paar Szenen in London, aber Großteil ist Birmingham. Und, ja, es geht eben um die Peaky Blinders und die sind eben eine Gang, die sind am Anfang noch einigermaßen klein und legen sich noch auch mit der örtlichen Polizei an und wachsen so sozusagen immer weiter und es ist auch kein Spoiler, es passiert trotzdem noch genug Bullshit, also die Serie ist jetzt kein Siegeszug der Peaky Blinders. Was die Serie aber gut gemacht hat und was sie auch weiterhin gut macht, ist, sie zeigt einfach die Zeit sehr, sehr gut. Sie ist gefühlt, die Dinge, die in der Zeit wichtig sind, zeigt sie sehr gut, aber auch wieder ohne zu judgen, ohne irgendwas, keine Ahnung, sei es halt, ach, die Stellung der Frau, wie das dann ab und zu mal mehr wird, wie die dann mehr verlangen oder irgendwas, oder allein wie Birmingham, wie dreckig England zu dem Zeitpunkt ist. Und da habe ich, weil ich nämlich, bevor ich die dritte Staffel angefangen habe, habe ich mir nochmal Zusammenfassungen durchgelesen von den ersten beiden. Fand ich ganz lustig und da waren noch Kritiken verlinkt und da habe ich mir mal die durchgelesen und war sehr wenig wurde kritisiert, also im negativen Sinne, aber eine negative Kritik war, die Serie hat einen so schönen Stil, dass so schlechte Dinge wie, keine Ahnung, das dreckige Birmingham auf einmal was Ästhetisches hat und das sollte doch nicht so sein. Was ich eine sehr, naja, merkwürdige Kritik fand, weil ja, die Serie hat einfach einen sehr, sehr ästhetischen Stil. Ich würde sagen, so wie du bei Alien zum Beispiel den Stil gelobt hast, so hat für mich Peaky Blinders rein filmtechnisch mit das Beste, was serienmäßig geht, einfach vom Stil her. Ich jedes Mal, wenn ich die Serie anfange, denke ich mir bei Musik, denke ich mir bei Schriftart sogar und bei irgendwelchen einzelnen Szenen, denke ich mir jedes Mal, ja, das ist es. Genau so musst du das in diesem Moment machen. Die Story, da kann man noch ein bisschen drüber streiten, ob das einem gefällt oder nicht. Was ich sehr toll finde und was, also mein Gefühl ist es, dass die Serie von Staffel zu Staffel besser wird. Und zwar einfach daher, da sie mit einem recht langsamen Pacing anfängt. Ich musste mich ein bisschen durch Staffel 1 kämpfen. Aber sich da deswegen halt Zeit lässt für Charaktere. Und deswegen über die nächsten Staffeln, die Charakterentwicklung einfach, die ist immer nachvollziehbar. Du denkst dir bei keinem Charakter, oh, was, verstehe ich nicht, dieses Handeln. Und das Gute ist aber, dass in den Staffel 2 und jetzt auch in Staffel 3 die Story halt anzieht. Aber nicht, du merkst, es ist nicht gewollt, es ist passiert einfach mehr. Und die Serie hat ja nur 6 Folgen pro Staffel. Also es ist ja echt nicht so viel. Die Folgen gehen, ich glaube, 45 Minuten oder eine Stunde. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber sie sind einfach, sie erzählen sehr, sehr viel. Sei es, ob das jetzt gerade die Story voranbringt oder nicht, aber sie erzählen sehr, sehr viel. Aber es ist nie ein Gefühl von diesem, oh, das hättet ihr jetzt auch weglassen können. Und ja, ich habe jetzt Staffel 3 gesehen und ich bin, hört man ja schon so ein bisschen raus, sehr begeistert, weil es wird halt besser. Und Staffel 3 ist jetzt von der Story her, würde ich sagen, die spannendste. Nicht beste, aber die spannendste. Und ich bin einfach hin und weg von dieser Serie. Also, einer meiner absoluten Lieblingsserien. Also, da geht's. Weil ich hab Lieblingsserien, die sind einfach nicht so gut, die mag ich sehr. So Doctor Who ist teilweise auch einfach nicht gut gemacht, gerade die ersten Staffeln. Aber ich mag es einfach sehr. Das hat man ja oft, Sachen, die wirklich rein technisch und so auch nicht gut gemacht sind, mag man trotzdem. Ja, Peaky Blinders ist aber auf einem sehr, sehr hohen technischen und filmischen Niveau. Und ich fühle mich jedes Mal gefühlt so bestätigt, wenn ich mir gerade denke, oh, ich liebe diese Serie und dann passieren filmisch so hoch anspruchsvolle Dinge, wie ich mir jetzt denke, ja, danke dafür. Das ist einfach sehr, sehr gute Serien machen. Ich mag sehr. Es ist angekündigt, dass 5 Staffeln insgesamt werden und dann ist Ende, was sehr angenehm ist. 3 sind bisher raus. Ich glaube, die 4. läuft gerade in England. Und ja, das, ich finde es ein bisschen schwer zu sagen, wem ich das empfehlen würde. Weil das ist selber so ein Genre, was mich so ein bisschen, so englische Gangs, das hört sich irgendwie nicht irgendwie, das ist nicht die Mafia oder so, weißt du, da ist nicht, gefühlt nicht so viel dahinter, aber ist eben doch, und da gibt es ganz, ganz viele tolle Schauspieler, auch neben Cillian Murphy in dieser Serie. Tom Hardy spielt übrigens auch mit, irgendwie die beiden, die mögen sich auch wohl, kommt in der 2. Staffel und in der 3. Staffel vor, spielt auch super, also ist einfach für mich eine sehr, sehr tolle Serie. Ich habe keine Ahnung, wem ich das empfehlen soll. Schaut euch Trailer oder sowas an und wenn euch der Look zusagt, dann schaut's, weil die Story wird euch eh fesseln, aber man muss es irgendwie, muss man so ein bisschen Interesse dafür haben, gerade in der 1. Staffel, weil die halt ein bisschen langsam ist.
Yo. Klingt nach einem netten Review. Werde ich mir auch mal auf die Watchlist schreiben. Jetzt hast du noch einen Film gesehen, der auch mit England zu tun hat, The King's Speech.
Ja, sehr England-lastig jetzt gerade.
Ja, der ganz kurze Frage. Der Film, da ging es um den englischen König, der aus irgendeinem Grund eine Rede schreiben soll, aber irgendwie überhaupt nicht reden kann, also irgendwie super stottert oder sowas,
genau. Und deswegen
Sprachtraining nimmt?
Ja, das ist richtig.
Okay.
Damit hast du die Story eigentlich schon so ein bisschen zusammengefasst, nur um es noch ein bisschen einzuordnen. Das ist,
klingt leider nach einer ziemlich langweiligen Story, jetzt so von außen erzählt, so ganz kurz abgerissen, wie ich es jetzt habe.
Ja, habe ich auch gedacht.
Funktioniert als cooler Film oder ist es eher so eine Art Drama, wo so eine, ich sag mal, geschichtliche Backstory ein kleines bisschen mit eingewoben wurde, oder ist es mehr wirklich der Fokus, liegt der Fokus mehr auf dem Lernen und auf der Geschichte des Königs oder eher auf irgendeine Liebesgeschichte und der König ist halt irgendwie auch noch da dabei?
Nein, es geht wirklich um das Lernen und das,
okay.
Also ich muss sagen, der Film wurde mir von einem Kumpel empfohlen und der hätte mir dann per DVD gegeben, was auch so gefühlt seit 3 Jahren nicht mehr passiert ist, dass mir Leute DVDs geben mit dem Befehl, hier, schau's an. Wenn, dann schicken sie mir einen Link oder so.
Ja, du hast dann aber irgendwie, du bist dann noch mehr angehalten, das zu gucken,
ja.
Weil du musst es denen zurückgeben und dann musst du die Gelegenheit auch wahrnehmen. So.
Und das habe ich gemacht, ich habe mich abends ruhig hingesetzt, ich war in so einer ruhigen Stimmung, habe gedacht, puh, hoffentlich ist er jetzt nicht zu langweilig, aber der hat so gute Bewertungen, der hat 4 Oscars bekommen, der muss ja schon irgendwie was können, dieser Film. Und ja, der kann was. Also wir haben Colin Firth in der Hauptrolle, von dem weiß man, das ist einfach ein begnadeter Schauspieler. Wir haben Helena Bonham Carter, die seine Frau spielt. Und für mich, der eigentliche Held dieses Films ist Geoffrey Rush, der seinen, ja, Sprachlehrer spielt. Und also er ist halt, am Anfang des Filmes ist er Prinz Und relativ schnell wird klar, okay, er muss den Königsposten übernehmen. Und er hat aber das Problem, er ist Stotterer. Also er kann keine Rede halten, weil er fängt an zu stottern. Und es gibt aber halt, mittlerweile ist das Radio im Umlauf und es ist kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs und der König muss halt zum Volk sprechen, dem Volk Mut zu sprechen. Und ja, wie soll er das machen, wenn er die ganze Zeit stottert? Und übers Radio, ein stotternder König ist nicht wirklich motivierend. Und ihn selbst macht das auch sehr fertig.
Ihr müsst stark bleiben und dann wird das alles schon auch irgendwie werden.
Ja, genau. Das hört sich so ein bisschen an, als hätte er selbst Angst eben. Und um es jetzt kurz geschichtlich einzuordnen, also kurz vorm Zweiten Weltkrieg und es ist König George der VI. Und das ist der Vater von der Queen Elizabeth, die jetzt gerade noch Königin ist. Also ihr Vater war das.
Ist Stottern genetisch vererbbar?
Nein. Stottern ist ein... Das hat gar nichts mit Genetik zu tun. Das ist, glaube ich, psychisch.
Ja, das war ein Scherz. Das ist halt ja wie eine... Wie Leserechtschreibschwäche, oder? Also vom
Dafür weiß ich zu wenig über Leserechtschreibschwäche.
Dafür weiß ich überhaupt gar nichts über Stottern.
Gut, dann ergänzen wir uns ja in unserem Nichtwissen.
Schön, zwei Unwissende reden über irgendein wichtiges Thema. Weiß nicht, findet ihr Stottern wichtig? Schreibt's doch mal in die Kommentare.
Das ist ein komischer Aufruf zum Kommentarschreiben, aber hey, okay.
Jedenfalls. Ist Stottern wichtig, weil meine Mutter das damals getan hat. Sie hat mir immer zum Einschlafen was vorgestottert. Und dann kam
sehr sensibel gehst du mit dem Thema um.
Ja, schon.
Also, ich kann nur mal sagen, der Film ist nicht langweilig. Der erzählt eine sehr persönliche Geschichte. Es ist ein Drama, aber es ist halt, wie du vorhin bei Last Samurai, was so ein komplett anderes Thema. Aber es geht mir darum, dieses Gefühl, das du beim Film hattest, dieses sehr wohlige Gefühl, das hast du hier die ganze Zeit, aber du fieberst auch immer mit. Es ist irgendwie, es wird eine Spannung aufgebaut bei so einem unspannenden Thema. Auch, also die Story ist auch nicht spannend, aber die Charaktere sind so toll geschrieben, die sind so wunderbar und so gut gespielt. Ist einfach ein guter Film. Der hat die 4 Oscars verdient, also das ist ein verdammt guter Film. Und das ist ähnliches zum Beispiel so ein Film, den empfehle ich, wenn ihr gerade in so einer ruhigen Stimmung seid, aber jetzt nicht, das ist nicht super anspruchsvoll, aber es ist einfach so gut auf so einem hohen Niveau. Dafür ist es perfekt. Ruhige Stimmung, du willst was Gutes sehen, was dich ruhig unterhält, aber du auch irgendwie was mitnehmen kannst. Dann ist das Richtige.
Es hat so ein bisschen was, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, es hat so ein bisschen was von Grasgeflüster. Es ist eigentlich keine besonders coole Story oder sowas, aber die Charaktere sind einfach so dermaßen sympathisch und so werden auch so nett präsentiert, dass du irgendwie dich immer zu Hause fühlst, obwohl du eventuell gar nicht mal in der Stimmung bist, um diesen Film zu gucken, aber dann trotzdem immer wieder diesen Zugang findest, einfach weil die Charaktere so gut dargestellt sind.
Ja.
Ich weiß nicht, kennst du den Film?
Sag mir was, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, nein.
Ist ein ziemlich cooler Film, kann ich empfehlen. Ich habe ihn jetzt nicht in letzter Zeit gesehen, aber ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Klingt jetzt so, als wäre ich der Megastoner. Nein, liebe Leute, so etwas Derartiges mache ich nicht. Aber der Film ist ultra witzig. Es geht halt darum, dass eine Frau wurde Witwe, weil ihr Mann gestorben ist. Und ich weiß nicht warum, aber irgendjemand sagt im Film, dass er im Flugzeug war und auf Klo wollte und dann aus dem Flugzeug gefallen ist, was ich jetzt bezweifle. Ich glaube, er ist an einem Herzleiden gestorben oder so. Und ihr fällt danach halt auf, sie hat ein sehr, sehr schönes Haus in England an der Küste und ihr fällt auf, dass ihr Mann sie die ganze Zeit betrogen hat und auch finanziell betrogen hat und sie steht vor einem riesigen Schuldenberg und weiß nicht, wie sie
ganz kurze Frage diesen
Berg Herr werden soll.
Ist das der Film, den du gesehen hast?
Nein, der kommt danach.
Du hast zwei Sachen gehabt. Ich wusste es nur nicht, ich habe gedacht, du redest schon über den...
nee, ich will ganz kurz nur über Grasgeflüster reden, weil der ist echt witzig. Und das Ding ist, sie hat halt einen Gärtner und sie kann ihn nicht mehr bezahlen, also wird er arbeitslos, kriegt aber mit seiner Freundin ein Kind. Und das ist natürlich ein Streitthema und sie leben halt in einem Dorf, wo jeder jeden kennt. Und er baut heimlich Gras an, so 2-3 Pflanzen, unter einem Gebüsch auf dem Friedhof. So, und aus irgendeinem Grund kriegt halt Grace, die Witwe, das mit und meint so, er fragt sie, glaube ich, sogar, du, ich habe da ein paar Pflanzen, um die du dich kümmern müsstest, weil sie ist eine begnadete Floristin, sie ist super gut so. Sie so, oh mein Gott, du hast diese Pflanzen sowas schon vergewaltigt, da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Und baut halt ihre Floristenstube, da wo sie halt ihre Lilien und Geranien und was weiß ich noch alles züchtet und auch pflegt mit Hightech-Equipment, baut sie halt komplett in so eine mega große Hanfplantage um, wo sie halt die Mörderpflanzen züchtet. Und dann fällt ihr aber irgendwann auf, sie hat eine riesige Ernte, sie hat so sau viel Gras, aber weiß überhaupt nicht, wo das hin soll, weil das ist halt nicht der Absatzmarkt irgendwo in Wales oben so, wer soll das denn, ja. Und dann kommen halt irgendwann die Vollzugsbeamten und wollen ihr Haus pfänden, weil sie halt die Schulden nicht bezahlen kann, die ihr Mann hinterlassen hat. Und sie beschließt kurzerhand, nach London zu fahren und Leuten Gras anzudrehen, aber du musst dir halt vorstellen, sie hat halt so eine kleine Plastiktüte bei sich und steigt so in London aus dem Taxi aus und holt halt plötzlich so ein 20 Zentimeter Bad raus, so eine richtig riesige Blüte, so, keine Ahnung, so locker 10 Gramm, so ein richtig dickes Ding und mal so, ja, willst du das kaufen? Also nein, was? Was ist denn bei dir los? Und wird auch fast von irgendwelchen schwarzen Leuten verprügelt, weil die gedacht haben, sie ist irgendwie eine Vollzugsbeamtin, die sie reinlegen will. Und kommt dann über 3, 4, 5 Kontakte zu einem großen Dealer, der sie aber halt abrippen will. So, der will halt natürlich nicht ihr Geld dafür geben, weil sie ist halt irgendeine Tante, die von Wales oben runtergefahren ist. Und dann nach und nach irgendwie geht die Geschichte so ein bisschen weiter und es gibt noch so eine komische Oma-Gang irgendwie in dem Dorf, wo sie lebt, die die ganze Zeit so voll die Gurus sind und sie haben halt mit ihr immer so einen Teeabend und sie finden halt keinen Tee, weil der Tee schon alles weg ist und sie war halt in London und konnte keinen neuen Tee kaufen, also nehmen sie halt das Gras, was sie finden, aber sie wissen nicht, was es ist und machen sich daraus einen Tee und irgendwann gibt es dann so eine Szene, wo dann so ein Typ irgendwie nach ihr sucht und dann in den Laden reinkommt, der von den Omis betrieben wird und die beiden haben sich so diese Wackelaugen so ins Gesicht geklebt und kommen so hinter der Theke vor und sind so ultra stoned, kriegen so gar nichts mehr auf die Reihe. So, und er so, ja, ich hätte gerne ein Bier. Und sie so, hui, Bier gibt's hier nicht. Und drehen so ultra am Rad einfach nur. So, es ist ein sehr, sehr sympathischer Film, weil jeder der Charaktere irgendwie auf so eine humorvolle Art auch sein Leiden erlebt, so, aber es ist irgendwie immer ein bisschen süß und am Ende kommt halt raus, dass jeder im Dorf wusste, dass der Typ das auf dem Friedhof anbaut, auch der Cop, von den alle immer angelogen haben, so, aber der wusste trotzdem alles, weil jeder weiß alles in dem Dorf und der Arzt ist der Überstoner, so, und am Ende kommt halt raus, dass halt irgendwie ziemlich viele Leute in diesem Dorf kiffen, so, und sie schafft es aber halt über diesen Drogentypen dann die Schulden zu bezahlen, kommt mit dem zusammen und dann kommen die Bullen und basten sie und um die Beweismittel zu vernichten, setzt sie halt ihren Wintergarten, wo halt die riesige Plantage und die komplette Ernte drin ist, in Brand. Und natürlich sind halt alle high davon und dann gibt's halt am Ende so eine richtig weirde Szene, wo sie einfach nur so vor ihrem Haus steht, ihre Schulden sind bezahlt, der Typ steht neben ihr, mag sie mag ihn und der Gärtner steht neben ihm mit seiner schwangeren Freundin, so, beide sind super glücklich und sie schauen so auf dieses Haus und da ist so eine riesige Wiese davor und 2 nackte Polizisten tanzen mit Nonnen und diesen alten Omis und alle sind so ultra stoned und raffen gar nichts mehr, weil halt diese Rauchschwaden sie alle vollkommen benebelt haben, die sind so mega stoned und rennen durch die Gegend so und es ist irgendwie so ein im Prinzip ein Stoner-Film, aber so ein familienfreundlicher Stoner-Film. Es wird nicht gefeiert. Es ist kein Stoner-Film, wo sie sagen so, haha, guck mal, der ist richtig high, oh, in der nächsten Szene ist er noch viel higher, es wird noch viel lustiger, weil er total lustige Sachen sagt, sondern es ist lustig über Situationskomik. Und es ist so unglaublich gemütlich, diesen Film zu gucken, weil es ist eigentlich kein Stoner-Film.
Wir haben heute sehr viele gemütliche Filme.
Ja, schon.
Es ist gemütlich.
Ich habe noch einen gemütlichen Film, der vom Thema nicht besonders gemütlich ist, aber auch nicht
geht's so geht es um Leserechtschreibschwäche?
Der Film Leserechtschreibschwäche existiert meines Wissens nicht. Das googeln wir doch jetzt mal.
Nein, so. Googelt's
nicht. Lese!
Das ist ein Thema, auf das wir nicht näher eingehen sollten. Ich glaube, dass wir sind schon in genug Fettnäpfchen heute getreten.
Legasthenie, der Film. 20 Minuten auf YouTube. Gibt's wohl. Dumm und faul, mein Kind hat Legasthenie. Gott und die Welt Video.
Ich weiß nicht, ob man das empfehlen sollte.
Wer macht bitte einen Film und nennt es Dumm und faul, mein Kind hat Legasthenie. Gott und die Welt Video. Bester Titel, Bro. Egal. Ich rede noch über einen letzten Film. Dann sind wir auch schon durch. Schon,
in Anführungszeichen.
Schon, ja. Ging heute schon relativ lang. Und ich möchte über einen Film mit Brad Pitt reden. Wo ich mir nicht sicher bin, ob er unglaublich gut spielt oder sich komplett zum Affen macht. Hm. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Der Film heißt,
glaube ich, niemand.
War Machine.
Okay, ganz kurz, ich habe den Film nicht gesehen, aber alles, was ich bisher dazu gehört habe, passt zu den ersten Sätzen, die du dazu gesagt hast. Jeder ist so, ich weiß nicht, ob der Film sich ernst nimmt oder nicht. Und ich weiß nicht, ob das alles lustig ist oder nicht.
Der Film nimmt sich überhaupt nicht ernst. Also ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat.
Nein, ich habe es bei Kino Plus, und zwar ging es darum, so, der Film nimmt sich nicht ernst, aber er hat halt, keine Ahnung, gefühlt, manchmal nimmt er sich dann doch ernst oder Brad Pitt nimmt sich dann ernst, und es ist so anscheinend die ganze Zeit so eine komische Stimmung, weil du nie weißt, wie der Film
im Prinzip es steht sogar bei IMDb so, es ist ein Comedy-Drama-War, also im Prinzip ein Comedy-Kriegsdrama, aber effektiv, es ist beides in Scheiße irgendwie. Der Film ist irgendwie cool, weil du irgendwie, du hoffst, dass da noch mehr dahinter steckt, aber eigentlich ist er auch ein bisschen kacke. So, zum Beispiel, es gibt ein paar echt super lustige Szenen. Ben Kingsley spielt in Afghanistan, glaube ich, einen König oder irgendeinen den obersten Regierungsman, so. Und er spielt aber diesen Typen genauso, wie er den, wie heißt der nochmal, der Bösewicht aus Iron Man 3?
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Ihr wisst, was ich meine. Dieser Typ, der halt einfach die ganze Zeit nur so spielt, die ganze Zeit Drogen nimmt und irgendwelche Frauen vögelt, aber das die ganze Zeit nur so spielt, als würde er jetzt gerade was Schlimmes machen. So. Ihr wisst, was ich meine. Er ist eigentlich nicht böse, er spielt es nur. Und hier ist er auch so ein total verstrahlter alter Typ, der soll ein Land regieren, aber hat auf überhaupt nichts Lust und schaut die ganze Zeit nur Fernsehen und ihm ist es vollkommen egal, was die Amis in seinem Land machen. So. Und er ist auch so mega verpeilt die ganze Zeit. Und Brad Pitt spielt halt ja schon normalerweise irgendwie auch coole Leute, aber jetzt spielt er so einen sauverkorksten Typen. Das ist so ein Army-General, der nur seinen Weg kennt und den durchpowert bis zum geht nicht mehr und irgendwie so ein, zwei, drei Freunde unterhält und seine Frau hat, die er aber auch nie sieht, und die ihn total liebt, aber effektiv hat sie nichts von ihm, so, und er ist halt eigentlich ein ziemlich armer Wurm, so. Und er wird, wie halt später klar wird, auch nur an sein, also mit dieser Aufgabe betraut, Afghanistan zu befrieden, um seine Karriere zu beenden, weil das als unmögliches Unterfangen gilt. Und dieser Film ist so super, super komisch vom Pacing her. Es gibt, ich habe den Namen leider vergessen, es gibt ein Kriegsdrama, eine Kriegsdrama-Doku von dem gefährlichsten Outpost in Afghanistan, den die US Army unterhalten hat. Und da wird so ein bisschen PTSD angerissen und wie der Krieg dort verlaufen ist und auch Kriegskritiker und so ein Kram und wie Leute sich im Krieg verändern und so ein Mist. Und das ist eine richtig geile Doku, die ist gnadenlos und echt heftig, weil sie halt komplett auch auf Interviews basiert mit den echten Leuten und komplett original Filmaufnahmen von diesem Outpost hat, die echt übel sind. Und dieser Film hat so der vermittelt das Gefühl, als wollte er genau auf die gleiche Art die Geschichte erzählen, die aber eine vollkommen andere ist, und plötzlich werden Charaktere vorgestellt, und ganz am Anfang wird auch er als super krasser Charakter vorgestellt, der aber überhaupt kein Charakter ist, und dann hat es irgendwann so stellenweise so ein bisschen was von von Wolf of Wall Street, weil so ein Hintergrunderzähler eine Geschichte erzählt und dann machen sie das und das und das und das und das, aber du siehst nicht, wie sie es machen, sondern immer nur den Weg dahin und ganz so ein ganz kurzer Ausschnitt davon. Es ist ein ganz arg seltsamer Film. Ich habe ihn auch nicht fertig geguckt, weil mir irgendwann echt langweilig wurde. Aber ich glaube, wenn man total betrunken ist, macht der Film Spaß.
Das ist mal eine sehr, ja, spezielle Empfehlung.
Also der Film ist so komisch, dass, also wenn du einen Film machen würdest und, also nee, wenn, stell dir vor, du würdest diesen Film gucken oder diesen Film nehmen und die ganze Zeit alles wegschneiden, was nicht Brad Pitts Gesichtsausdruck ist. Also immer nur ein Rechteck, wo man nur sein Gesicht sieht. Du würdest dich kaputt lachen. Er sieht auch, das sieht man auch auf der IMDb-Seite, er sieht immer so aus, als hätte er gerade die Mörderwurst, die er gleich legen muss, und er kann nicht. Er sieht immer so aus, als wäre er gerade schon seit 20 Jahren unter den schlimmsten Qualen. Es ist wirklich ganz komisch. Also, ihr müsst euch vorstellen, ja, und du musst dir vorstellen, Brad Pitt hat ja eine ziemlich angenehme Stimme. Aber er spielt halt diesen Charakter so, wie als würde jemand, der noch nie irgendwie geschauspielt hat, schauspielen. Und jemand harten spielen müssen, so mit so einer kernigen Stimme. Weil er redet ohne Witz die ganze Zeit so, yeah, und dann gehen wir dahin. Und zwar wirklich die ganze Zeit so, die permanent. Und du denkst, er will dich verarschen, aber der Charakter redet anscheinend so. Es ist so unglaublich seltsam, weil du musst dir vorstellen, der Typ erzählt gerade seine Strategie. Ja, Colonel, da gehen wir jetzt dahin und dann nehmen wir die da und dann reden wir mit denen und dann brauchen wir noch Fernsehen. Und du denkst dir so, Alter, das kann erstens nicht Brad Pitt ernst sein und es kann auch nicht Netflix ernst sein. Wobei der Film gar nicht, also der ist extrem populär gerade bei IMDb, ist auf der Skala, ist auf Platz 185 von über 100.000 Filmen oder mehr sogar. Hat einen Metascore von 56 und ein IMDb-Rating von 6,1. Und es scheint, als würde wirklich niemand genau wissen, worum es da geht. Die ganzen Reviews, die da auch hingeschrieben werden, die sind auch so vollkommen gegensätzlich. Der eine schreibt, dass es Brad Pitts schlechteste Rolle aller Zeiten ist. Der andere schreibt, Brad Pitt is excellent, giving a unique and strong performance. Es ist einfach, ja. Ich will nichts über die Story reden, weil ich habe ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr zugehört. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Es geht um irgendeinen Krieg und er soll halt keinen Krieg führen, sondern den Krieg beenden, indem er freundlich zu allen ist. Aber mehr ist da, glaube ich, jetzt auch nicht mehr zu sagen. Also ist gut. Ein Film, den man sich mal angucken kann, um sich eine Meinung zu bilden. Er kann Spaß machen, wenn man den Zugang dazu findet. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde es nochmal probieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob er mir gefallen hat. Ich kann es echt nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob er richtig cool ist und man versteht es am Anfang noch nicht, weil er irgendwie eine Klappe dir vors Gesicht hält, oder ob er einfach abgrundtief scheiße ist. Ich kann es nicht sagen.
Aber also, weißt du, was ich richtig gut fand? Den Podcast heute.
Danke. Ja, okay.
Gut.
Dann kommen wir zum Ende.
Ja, ich muss noch Kisten auspacken. Umzugskisten.
Ja, ich muss pennen, ich muss morgen arbeiten, Alter. Scheiße.
Ja, hier kommt morgen zwischen 7 und 18 Uhr, also eigentlich 7 und 13 Uhr, aber es ist gefühlt immer so. Ist 7 Uhr
morgens?
Immer, ja, 7 Uhr morgens und 13 Was? Uhr kommen irgendwelche Handwerker. So, irgendwann dazwischen. Ich habe keine Ahnung wann.
Stressig.
Ja. Naja, gut, aber wir haben den Podcast aufgenommen und ich fand, es war eine sehr schöne Folge. Wir hoffen, dass wir das nächstes Mal auch wieder in diesem, ja, ich weiß nicht, wenn wir den vielleicht, nee, ich verspreche nichts, ich sag nichts. Die Folge, die
wir sagen nichts
Folge
mehr über Zeitabstände.
Die kommt irgendwann. Aber es
Ihr kommt, werdet es schon mitkriegen, wir sagen es zwar jedes Mal, dass wir aktiver werden jetzt auf Facebook und auf
ja, dann sag's nicht nochmal.
Aber jetzt wirklich.
Ja, meinst du?
Jetzt wirklich.
Wieder ein Versprechen, das du brechen willst. Wieder?
Nee, ich werde mir jetzt einen Artstyle überlegen für alle Banner, die wir haben. Und da werde ich jetzt mal mich richtig reinhängen, wenn ich irgendwann
gespannt.
Mal Lust dazu habe.
Ich bin gespannt.
Naja, okay. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen, Hören.
Ja, hören.
Riechen.
Ja. Oder so.
Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank auch, Felix,
dass vielen Dank, du
dabei
Tim.
Warst. War sehr schön.
Ja.
Wir versuchen möglichst zeitnah die nächste Folge aufzunehmen, weil wir... Ich habe zwar momentan noch keine Filme, die ich in dieser Liste habe, aber du, die müssen wir abarbeiten, mein lieber Freund.
Ja,
und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder.
Wir hören uns irgendwann wieder. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Schönen Abend noch, ne?